Bits und so.
Mit dem Meißel, guten Abend auch dabei. Heute Leo Becker.
Guten Abend.
Bastian Schlingendorf.
Schönen guten Abend.
Servus miteinander. Alex ist...
Betrunken?
Ja. Wahrscheinlich, wir wissen es nicht sicher, aber...
Die letzten Nachrichten klangen sehr danach.
Vielleicht rufen wir ihn am Ende der Sendung doch noch an.
Das wäre ziemlich gut. Also ich meine, wenn er vor eineinhalb Stunden schon gesagt hat, ich habe eine 360-Grad-Kamera, ich sehe sehr lustig aus. Können wir uns auch mal vorstellen, wie viel Schnapsschiff er schon intus hat.
Ich glaube, der fährt im Kopf schon 360 Grad.
Ich glaube auch.
Nun gut. Neue Produkte bei Apple, nachdem sie jetzt jeden Tag ein neues Produkt, dann die AirPower abgesagt und dann die Powerbeats mit dem H1-Chip nochmal rausgetan. Das hier sind die alten Powerbeats Wireless, die hatten noch eine Strippe zwischen den beiden.
Ja.
Zwischen den beiden Öhrchen. Und die neue Version davon hat halt genau diese Strippe nicht mehr, sondern hat jetzt Truly Wireless. Und gibt es jetzt für 250 deutsche Geld. Mhm. Und ich habe jetzt einen Alex gefragt, es ist schade, dass er nicht da ist, aber durchaus interessiert an etwas, was man mit Silikonstöpselchen in die Ohren stecken kann, was nicht die ganze Zeit rausfällt, so wie die AirPods. Mhm. Habe ich ihn gefragt, wie ist denn da der Klang? Ist der designed by Dre und totale Bassgrütze oder ist das okay? Und dann sagt er, es ist angemessen für Fitness. Alex. Was heißt das?
Ja, das
angemessen für gut. Fitness heißt Bassgrütze, oder?
Vermutlich. Also das hätte ich jetzt auch, wäre so unter der Subtext gewesen. Aber ich weiß es nicht. Ich habe sie ja auch noch nicht gehört. Also ich meine, du hast ihn ja zu den alten befragt. Die neuen werden wahrscheinlich nicht allzu viel anders klingen, oder? Wer weiß, ob sie da nochmal was groß dran gedreht haben.
Also ich muss davon ausgehen. Ich muss sagen, wenn ich jetzt sagen würde, sie sind angemessen für Fitness, dann würde ich darunter verstehen, der Klang ist so mittelmäßig, weil es dafür reicht. Also ich lache immer sehr lautstark über Leute, die sich dann beschweren, so ja, also ich habe diese Kopfhörer zum Laufen und also die Mitten sind nicht so ganz definiert und die Höhen klirren etwas. Ganz im Ernst, Leute, wenn ihr vernünftig lauft, dann ist es scheißegal. Dann hört ihr so ein bisschen Musik, die kann euch so ein bisschen anpushen. Wenn ihr, also da müsst ihr schon die geilsten Läufer der Welt sein, dass ihr dann noch sagt, oh ja, dann habe ich noch. Und wenn ihr die geilsten Läufer der Welt seid und es dann immer noch hört, dann lauft ihr zu langsam.
Diese Ohrbügel, die kann man ja bei manchen von solchen ähnlichen Kopfhörern auch abnehmen, aber hier scheinbar nicht. Ist das richtig?
Sieht mir sehr danach aus zumindest. Also ich hatte jetzt auch noch keine in der Hand, aber die sehen schon auf den Fotos sehr danach aus, als wäre das halt einfach zusammen ein Stück. Und ich muss gestehen, das sind die ersten Beats, die mich tatsächlich interessieren. Also da habe ich tatsächlich ein Interesse dran. Die würde ich mir gerne mal in die Öhrchen stecken und gucken, ob die denn funktionieren. Das Case sieht halbwegs sinnvoll aus.
Es ist halt im Vergleich zu den AirPods ungefähr monsterriesig.
Natürlich,
also,
aber die Dinger sind ja auch riesig.
Absolut ist es nicht monsterriesig, aber im Vergleich zum AirPod-Case ist es halt monsterriesig. Mhm. Und halt so groß, dass ich es nicht mal eben in der Hosentasche mitnehmen würde oder so.
Aber in der Sporttasche. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied, weil dafür sind sie gemacht. Ich sehe nicht, also weißt du, wenn diese Kopfhörer sind nicht dafür, also meiner Meinung nach nicht dafür gedacht, dass du die jeden Tag dabei hast. Dafür, also wenn du wirklich so everyday Kopfhörer haben willst, findest du halt kaum was Besseres als die AirPods. Und
AirPods sind halt unterwegs für mich totaler Quatsch, weil die sind viel zu locker im Ohr und ich höre den ganzen Bus und die S-Bahn und sonst was höre ich halt viel zu laut dadurch. Das heißt, ich bräuchte irgendwas, was mit Silikonstöpseln ist oder gleich der Over-Ear mit Noise Cancelling. Aber jetzt das Case ist ein bisschen groß. Ich bin da durchaus auch interessiert. Ich würde die gerne mal in echt hören. Elfenbeinweiß sieht irgendwie ein bisschen vergilbt aus. Aber
ja.
Der Chip ist drin, der H1-Chip ist drin und die sollten sich hoffentlich genauso zuverlässig koppeln wie die AirPods und haben halt auch einen relativ stolzen Preis, 250 Euro für die Klasse von Dingsen. Und weiß nicht, aber interessant, dass die jetzt dann eben auch so wortlos hinterherkommen, ne?
Ja, es ist halt, also ich meine, auf der einen Seite ist es ja schön auch zu sehen, dass Apple diesen H1-Chip und also ich meine, haben sie ja vorher auch mit dem W1-Vorläufer haben sie es ja auch so gemacht, dass Beats den ja kurze Zeit später auch bekommen hat und dass sie das jetzt einfach so fortführen, das ist einfach erfreulich unterm Strich, weil ich glaube auch Apple ist doch bewusst, dass du mit den AirPods beim besten Willen nicht alle Anwendungsfälle abdeckst. Und gerade was Sport angeht, sind die AirPods natürlich mit ziemlich vielen Einschränkungen verbunden. Also ich meine, ich bin in der glücklichen Situation, dass sie mir nicht aus den Ohren fallen, aber ich würde, du kommst halt nicht weit mit denen. Also ja, aber abgesehen davon, dass du draußen sowieso nichts wirklich hörst, weil du halt Außengeräusche hörst, was auch unter Umständen je nach Einsatzgebiet auch von Vorteil natürlich sein kann. Was halt Schweiß angeht und Feuchtigkeit, ist ja bei den AirPods im Moment kein besonderer Fokus darauf gelegt, dass die da besonders widerstandsfähig wären. Also sie sind einfach nicht spezifisch darauf ausgelegt, für Training eingesetzt zu werden. Das kann man natürlich trotzdem machen, aber die Powerbeats sind da natürlich deutlich weiter. Oder wie der Beschreibungstext sagt, wir haben uns mit echten Athleten zusammengesetzt. Ich frage mich, was diese echten Athleten sind.
Ja, wahrscheinlich Plastikathleten. So richtige Profisportler wahrscheinlich.
Ja. Nennt man die echte Athleten? Ja,
wahrscheinlich. Also was man tatsächlich im echten Leben, also das ist so wie das unechte Leben, oft sieht, wenn man so mal draußen ist, das extrem krasse draußen, dann und also ich laufe halt momentan so zweimal die Woche an der Isar lang und da sind so.
Entschuldigung, aber der Text ist schon auch
ist
hart.
Ist schon, ne? Gut, oder?
Also ja. diese echten Athleten haben gesagt, die brauchen Kopfhörer, die das härteste Training mitmachen. Mhm. Und sie haben Apple immer wieder gesagt, dass der Sound oberste Priorität hat.
Ja. Das ist direkt diametral zu dem, was ich gerade vorhin gesagt habe.
Und Powerbeats bieten einen starken, ausgewogenen Sound dank einem völlig neu entworfenen Klangpaket.
Also ein angemessener Sound.
Fitness angemessen.
Das heißt einfach ordentlich Wumm.
Wahrscheinlich.
Vermutlich.
Und daher war ergonomisches Design eine Priorität. Was ist das für ein Text?
Ja.
Links, rechts, beide Seiten. Genieße Kontrolle über deine Wiedergabe. What?
Das ist aber tatsächlich schön, weil das bedeutet nämlich im Umkehrschluss. Ich mache noch ganz kurz meinen Satz von vorhin fertig. Ja. Ganz viele Leute gehen an der Isar mit AirPods laufen. Ich würde sagen, 30% der Leute, die da draußen laufen gehen, haben AirPods. So. Das nur hier meine Marktforschungsstudie 2019, Herr Schlingel geht laufen.
Und mit dem Sprachassistenten für eine Reihe kompatibler Geräte, musst du dein Training nie unterbrechen.
Ja, ist doch super.
Nein.
Erinnert euch an den Siri-Werbespot, wo der Typ an der am Hudson River langläuft? Genau für den sind die gemacht worden.
Ich kenne auch den AirPods-Werbespot, wo der Typ an der Wand entlangläuft und die AirPods nicht rausfallen.
Das war auch gut. Habe ich nie geschafft, muss ich gestehen. Mhm. Aber was das ja bedeutet hier, dass auch diese Powerbeats auf beiden Seiten Empfänger spielen können, was relativ sinnvoll und hilfreich ist, wenn man zum Beispiel so eine Uhr hat, wo Musik drauf ist, also jetzt nicht nur die, sondern vielleicht auch die Apple Watch, und man trägt die, der eine trägt sie lieber links, der andere trägt sie lieber rechts, und was halt gerne mal passiert ist, wenn der Empfänger nur rechts ist, du die Uhr links trägst und dann das Bluetooth-Signal durch den kompletten Körper muss, dann Verbindung nicht so gut, und das ist natürlich da relativ vorteilhaft, weil dann kann sich die Uhr mit dem linken Kopfhörer koppeln und der kümmert sich dann darum, dass der rechte Kopfhörer mitbekommt, wo der Bartel den Mosch holt.
Ja, aber interessant.
Ja, nett, dass sie auch Steuerelemente haben. Also du bist halt nicht wie bei den AirPods darauf angewiesen, da Siri anzuschreien oder halt, ja.
Aber sind wir mal ehrlich, das wäre doch bescheuert gewesen, wenn sie das nicht gemacht hätte. Ja, also gerade bei Sport
definitiv, aber ich meine, man kann auch bei den AirPods darüber diskutieren, ob das nicht an der Grenze ist. Also ich meine, man kann, das ist irgendwie, für mich bleibt es so der große Haken an den AirPods, weil ich komme da schon dran vorbei, aber sonderlich glücklich bin ich damit nicht. Also ich meine, wenn du natürlich eine Apple Watch hast, bist du da im Vorteil, weil von der Uhr aus geht es dann relativ bequem von der Hand, aber erteile Siri keine Befehle, um meine Kopfhörer zu steuern.
Ja, aber das ist doch das bloß ist eine persönliche Schamsache, oder nicht?
Ja, aber was heißt persönliche Schamsache? Wenn ich irgendwie allein zu Hause bin, ist es mir ja wurscht, ob ich da irgendwie laute Befehle durch den Raum schreie. Mir erscheint es nicht als eine sinnvolle Bedienmethode für Kopfhörer. Ich kann Siri irgendeinen Termin diktieren oder irgendeine Notiz, aber Siri lauter leiser Befehle zu geben und dann darauf zu hoffen, dass sie richtig ausgeführt werden, wofür nicht unbedingt eine Garantie besteht.
Gesundheit. Danke. Ich habe mit den Kabelkopfhörern habe ich beim Umzug auch irgendwie Leute angerufen und die Umzugshelfer, die haben auch so geguckt, so, wieso redet der und wieso sagt das fünfmal, bis es funktioniert und das,
okay.
Das war schon auch peinlich, weil es ist weiterhin schwierig, wenn auch das Netz schlecht ist und der Sprachbefehl nicht rausgeht.
Mhm. Ja, ja.
Und irgendwie, wenn du manchmal sagt auch CarPlay so hier, also er sagt dann nichts, weil er wartet, dass der Sprachbefehl aufgelöst wird und dann kommt nichts zurück und das ist, könnte schöner. Aber gut, kopfhörermäßig hat sich aber sowieso irgendwas bewegt, weil Bragi hat sich verkauft.
Ja, Mann.
Sie sagen nicht an wen, das war hier die Bude aus München, die solche Wireless-Kopfhörer gebaut hat und sie sagen nicht an wen. Die Gerüchte sagen, es wäre nicht Apple und nicht Amazon.
Mhm.
Aber Amazon sagt auch gleichzeitig, sie machen wohl was in die Richtung an Truly Wireless Kopfhörern.
Aber gibt's jetzt Bragi noch?
Nee.
Das heißt, wenn ich ein NDA mit denen unterschrieben habe, dann ist das hiermit hinfällig?
Nein, ist nicht hinfällig.
Schade. Das ist sehr schade, weil sonst hätte ich jetzt was erzählen können.
Nur weil die sich verkauft haben?
Ja, aber wenn es jetzt die Firma nicht mehr gibt und ich habe mit der Firma ein NDA unterschrieben, dann ich müsste mir das NDA mal genauer angucken, dass ich da unterschrieben habe.
Also falls doch Apple Bragi gekauft haben sollte, dann ist der NDA jetzt doppelt so hart.
Ich habe also nichts mit Bragi unterschrieben und ich weiß von nichts.
Mhm. Aber wer ist es denn? Wer könnte es denn noch sein?
Also, ja, unklar. Idee? Also ja, weiß nicht, könnte er sonst irgendwie, sonst wäre er sein, der sich da noch zugekauft hat. Ist natürlich spannend, jetzt zu sehen, ob da in Zukunft dann noch irgendwo aus einer Hecke jemand springt, der bis jetzt da in dem Markt noch nicht präsent ist oder ob es halt einer sich einverleibt hat, der da sowieso sich schon tummelt. Aber ich meine, das kann ja, aber keine, meine Güte, könnte auch irgendwie Samsung gewesen sein. Oder?
Aber stellen wir uns mal vor, Bragi hätte zum Beispiel versucht, statt in die Richtung normale Unterhaltungs-Sound-Elektronik irgendwie so in den Medizinbereich zu schieben. Weil das wäre ja eine Möglichkeit, vielleicht. Und dann wäre natürlich die Zahl der potenziellen Käufer noch viel größer.
Ja, aber auch Apple. Wenn Apple deinen Puls vom Handgelenk abnimmt und dir sagt, ob du Herz hast oder nicht, dann wollen die sicherlich auch, sind die auch interessiert dran und andere auch, dass du eben den Puls in den Ohren abnimmst.
Oder noch viel andere Sachen.
Guckst, ob du, wie du tickst und was da, wenn du direkt am Kopf abnehmen kannst, was dafür.
Oh je.
Dann.
Ja, ja, definitiv.
Das ist halt wieder so ein bisschen, fällt in die gleiche Kiste wie die Eero-Geschichte. Also dass Hardware-Buden, die spannende Hardware auf den Markt gebracht haben, die eigentlich, wo man eigentlich sagen würde, das ist also absolut konkurrenzfähig und ein extrem spannendes Produkt, dass die trotzdem scheinbar langfristig Probleme haben, genügend Geld einzufahren in einem Umfang, der vielleicht erforderlich ist, um da Forschung, Entwicklung und alles, keine Ahnung, laufende Kosten halt weiterzutragen. Ich weiß ja nicht, was die Ursache ist. Und dann am Schluss plötzlich dann doch der Exit in irgendeine Richtung angestrebt wird, vielleicht aus Verzweiflung oder bei Eero. Meine Güte, dann haben sie vielleicht gedacht, ja gut, ich meine, Amazon kann natürlich auch einen Sprung, wie sagt man, Sprungstein? Nee, Sprungbrett.
Brett.
Sprungpferd.
Sprungbrett
sein. Um da natürlich in eine ganz andere, auf eine ganz andere Ebene nochmal zu kommen, was halt
die Hipster,
Verkäufe.
Die Hipster ja, in dem Bragi-Video, die sind auf einer anderen Ebene.
Ja, gut.
Also ich bin, ja, Entschuldigung.
Ja, nee, also das ist mir bei Bragi halt auch durch den Kopf gegangen. Also ich finde es halt schade, wenn uns all diese kleineren im Vergleich jetzt zu den Monstern wie halt Apple und Amazon, zu den Monsterfirmen halt die kleinen Hardwarebuden einfach jetzt so schrittweise wegsterben oder aufgekauft werden, ist das eine relativ traurige Entwicklung. Und im Moment, ja, weiß nicht, ob, also ich glaube, auch wenn du neu in den Markt einsteigst, überlegst dir wahrscheinlich fünfmal, ob es sinnvoll ist, irgendwie dein Startup auf Hardware zu fixen, also dich um Hardware zu kümmern, statt was anderes.
Ja, auf der anderen Seite, ganz im Ernst, also für denjenigen, der es dem Bragi gehört hat, der Gründer, für den war die, also der weint jetzt sicher nicht. Weil so ein Exit ist normalerweise schon ganz gut für so jemanden, der.
Der war halt zum Beispiel bei der Eero-Geschichte offensichtlich für die drei Gründer ganz gut und für alle Mitarbeiter total katastrophal.
Ja, ja, aber ich meine, das kann hier auch sein. Also wenn ich war mal in dem Bragi-Office, das ist ein Riesen-Office. Also da sind eimerweise Leute gewesen. Keine Ahnung, was damit jetzt passiert.
Ja, ich meine jetzt auch nicht spezifisch, ob es dem Firmengründer dabei besonders gut oder schlecht ergangen ist, sondern für uns als Endkunden finde ich es einfach traurig, wenn diese Art von Firmen verschwinden, also weil sie entweder aufgekauft werden oder halt in irgendeiner Form anders vom Markt verschwinden, finde ich einfach eine traurige Entwicklung langfristig.
Aber so,
weil wenn halt alles nur noch von irgendwie den Monster, am Schluss kriegst du halt deine Hardware nur noch von Apple, Google, Samsung,
ja,
Amazon und von mir aus Microsoft und Facebook halt irgendeine dämliche Kamera, die du in deinem Wohnzimmer stellst, das ist halt einfach keine schöne Entwicklung.
Aber das ist ja ein systemisches Problem, weil dieser ganze Startup-Markt ist ja meistens genau darauf ausgelegt. Also ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, jetzt kommt ein Startup, das Hardware baut, das kriegt jetzt VC-Geld in den Rachen geworfen. Dem VC ist klar, also bei 90% der Startups ist es nicht so, dass die plötzlich einfach durch die Decke geht und jeder dieses Zeug kauft und deswegen die Venture Capitalisten plötzlich die Kohle zurückbekommen. Der Plan ist hinten raus immer, dass es da einen Exit gibt, weil jemand diese Bude kauft. Und das ist einfach der Startup-Plan.
Die Hardware skaliert halt vor allem auch schlecht, wenn du nicht schon eine Infrastruktur halt hast, um das Zeug halt in den Handel zu pushen. Also das ist natürlich das große Problem. Und dieser Handelskanal, ich meine, Samsung hat den halt und Apple hat den auch. Und
Samsung hat sich den auch teuer gekauft. Ne? Ja. Also was siehst du ja an den Marketingkosten, die sie jeweils haben. In dem Zusammenhang ist ganz interessant diese eine Betrugsgeschichte. Ich weiß nicht genau, wo der gute Mann saß, aber der hat in den letzten paar Jahren, was war das denn, wie viele Millionen hier an, Momentchen, Google, so. Genau, 100 Millionen Dollar hat da jemand abkassiert, scheinbar ein Typ, man weiß es nicht genau. Der hat einfach gesagt, hallo, ich bin Quanta, der Hardwarehersteller, und hat Rechnungen an Facebook und Google geschickt für irgendwelche Echos und Zeug und nicht Echos, sondern hier, weißt schon, aus Litauen war der. Aus Litauen, der gute Mann war 50 Jahre alt, hat einfach Rechnungen an Google und Facebook geschickt für irgendwelche Hardware, die nie gebaut worden ist. Google und Facebook haben ihm 100 Millionen Dollar geschickt. Muss man erstmal machen. Und sowas, das geht halt bei den beiden Firmen einfach unter. Ja, so, egal, bezahlen.
Das beste Modell.
Das ist an mir vorbeigegangen, weil das ist sehr grandios. Neue Ziele.
Ja, fantastisch, einfach fantastisch.
Aber den hat es dann trotzdem erwischt. Also wie ist das aufgeflogen? Ist das
der
bekannt?
Ich weiß nicht genau. Also es ist ja eine beliebte Masche irgendwie, dass man an Firmen Rechnungen schickt und hofft, dass die einfach blind bezahlt werden. Und der hat das halt sehr geschickt gemacht. Der hat irgendwie eine Firma angemeldet in Litauen, die hieß halt auch Quanta. So wie der
super.
Und halt nicht Taiwan Quanta, die halt sonst irgendwelche, wie heißen denn diese Google Assistants Blödsinns Computer?
Google Home?
Google Home und sowas bauen und diese Facebook Überwachungskamera für dein Wohnzimmer, dieses Zeug, wird halt wahrscheinlich von Quanta gebaut. Und dann hat der halt da einfach E-Mails mit reingeschickt, so hier, Quanta. Was ist Litauen? LT? Statt TV, who cares, ja?
So gleich Foxconn anmelden.
Ja. Foxconn Litauen. Und dann eine Rechnung an Apple schicken. Das ist eine größere Rechnung.
Das wäre so gut.
Auf jeden Fall, ich weiß nicht genau, wie sie ihn erwischt haben, wie es aufgefallen ist, aber das ist ja auch so im kleineren Maßstab eine beliebte Masche, dass eben ein Geschäftsführer oder sowas, dass dem sein E-Mail-Postfach aufgemacht wird, der Bösewicht liest in den E-Mails mit, wie das aussieht, wenn der Chef sagt, seine Sekretärin sagt, überweis mal sehr viel Geld an Firma X, dann gucken sie noch in den Kalender, wann ist der gerade im Flugzeug oder weg oder Urlaub oder keine Ahnung, und schreiben sie halt eine E-Mail, wo drin steht, hey, Frau Dingsbums, schicken Sie mal ganz dringend 5 Millionen an so und so, das ist ein Riesendeal für uns. Nicht nachfragen, ich bin jetzt im Flugzeug, tschüss. Und dann überweist sie das. Und dann ist das Geld ist weg. Da hat es von ein, zwei Jahren hat es da einen großen, ich glaube, Automobilzulieferer in Deutschland erwischt, der macht halt sonst so Autositze oder irgendwas. Und da hat dann jemand, ich weiß nicht mehr, 20 Millionen Euro oder so überwiesen für nichts.
Ja, Geld ist halt schlecht, ja, so Überweisungen, weil ich meine, da kommt's ja schnell, kannst du ja schnell schlecht dich da absetzen. Also das Geld muss ja irgendwo hinkommen. Da musst du irgendwelche Bitcoins auffahren, um da vielleicht noch besser rauszukommen. Und in Litauen, ich meine, wenn du 100 Millionen Dollar in Litauen hast, der saß wahrscheinlich in so einem Schloss, wo so alles aus so Marmorsäulen war und vielleicht ist ihm da auch irgendwie vor Ort mal jemand neidisch geworden, dass der da irgendwie mit so 3 Lamborghinis täglich zum Einkaufen gefahren ist. Und wer weiß, was da schiefgelaufen ist. Also ja, irgendwo, das sind ja so Geldsummen. Ich muss immer bei Narcos war das so schön dargestellt, dass irgendwann so viel Geld durch die Drogen reinkam, dass die einfach angefangen haben, diese Geldbündel einfach irgendwo zu vergraben und irgendwo so in die Wüste. Und du halt tatsächlich, also du hast ein logistisches, mit Bargeld zumindest, meine Überweisung ist was anderes, aber du musst ja das Geld irgendwo unterbringen. Mhm. Gar nicht so einfach an einem gewissen Punkt.
Ja. Deswegen ja auch diese Diskussion um den 500-Euro-Schein, der würde es den Kriminellen zu einfach machen, das Geld, weil das ist der größte Schein, den es irgendwo gibt. Also auch, ich glaube, größter Schein Dollar sind 100 Dollar. Ja, sowas. Und so ein 500-Euro-Schein, da geht halt sehr viel Wert rein, ne, in wenig Volumen.
Und 500-Euro-Schein in Deutschland völlig wertlos, weil völlig unmöglich, den irgendwo im Handel
einzusetzen. Kannst du nur für Gebrauchtwagen machen. Sogar beim normalen Autohändler hängt so ein Schild da, nur Bargeld nur bis 9.000 Euro.
Ja. Es ist wirklich so verrückt. Die ganzen Legalkriminellen haben halt ein Problem jetzt plötzlich, weil die ihre Schweizer Tresore ja größer brauchen.
Mhm. Ja. Es gab noch eine schöne Betrugsgeschichte, wo mir auch die Details nicht genau genug waren. Also jetzt nicht, weil ich es nachmachen würde, weil es ist bescheuert, weil das muss auffliegen irgendwann. Aber da haben wohl ein paar Studenten in den USA chinesischer Herkunft haben folgenden Scam abgezogen, dass sie sich also gefälschte iPhones aus China in die USA haben zuschicken lassen. Da sind auch ab und zu mal welche beim Zoll aufgeschlagen und das haben die dann irgendwie, hat das der Zoll einkassiert. Ich weiß nicht genau, wie sie ihnen auch draufgekommen sind jetzt, aber auf jeden Fall die Masche war dann so, sie haben also auf irgendeine Art und Weise gefälschtes iPhone in den USA, rufen bei Apple an und sagen, hey, das iPhone geht nicht mehr an. Dann sagt Apple, ja, dann schickt das ein. Dann schicken sie das ein und Apple schickt ihnen ein neues iPhone, echtes zurück. Mhm. Ein echtes neues iPhone zurück. So. Und dann verkaufen die das wieder nach China und bekommen dafür Geld zurück. Also haben sie ein wertloses, gefälschtes iPhone in ein echtes umgewandelt und dann zu Geld umgewandelt. Und das haben sie so oft gemacht, bis sie $1 Million zusammen
hatten. Das ist ziemlich gut. Ist aber auch ein Scheißaufwand wahrscheinlich.
Ja, der Aufwand ist unfassbar. Also auf der einen Seite denkst du, das ist irgendwie ein cleverer Scam, aber diese massive Aufwand, den du dafür fahren musst, da könntest du auch einfach legitim Kohle mit verdienen. Ich meine, ja, die haben ja eine ganze Logistikoperation da laufen gehabt, die allein die Geräte da hin und her zu verschiffen.
Ist direkt ja alle von FedEx eingestellt worden.
Aber mir ist nicht ganz klar, wie sie es gemacht haben, weil was heißt denn gefälschtes iPhone? Ist das so ein iPhone von mit so, Android drauf? So
Kinderplastik-iPhone. Mit so 3 drauf gebabbelten App-Icons. So, oh, geht nicht an hier, gleich neues rauslegen.
Naja, so mit, also einfach da so,
muss ja nichts drauf sein.
So ein Stück Plastik, so ein Case-Dummy, weißt du, so ein Stück Plastik mit einem Aufkleber drauf. Oder war das wenigstens ein kaputtes, echtes iPhone, wo halt die Platine raus war oder Akku raus oder zerbrochen oder keine Ahnung. Aber dann würde ja der Zoll auch nicht sagen, das war counterfeit, das war gefälscht. Mhm. Ja. Und die Frage war auch noch, was macht denn Apple nun also mit solchen Geräten, die nicht mehr angehen? Ich hatte einmal so ein iPhone, das ist nicht mehr angegangen. Und dann hat der Mitarbeiter im Store gesagt, der steckt das jetzt an sein USB zum Diagnoseauslesen an und hat das Diagnosegerät gesagt, da ist nichts, weil das war komplett tot. Und dann war halt der nächste Weg zu gucken auf die Seriennummer, die da steht. Mhm. Die war früher auf der Rückseite gelasert, die ist heutzutage im SIM-Tray reingelasert. Aber die muss ja trotzdem noch stimmen. Und dann wird dir auch vielleicht so ein bisschen klar, wieso die Seriennummer-Garantieabfrage auf der Website inzwischen so ein Capture hat. Mhm. Weil die Leute haben das halt für solche Späße da automatisch abgefrühstückt. Mhm. Und die Seriennummern, die sind ja nicht komplett nicht ratbar. Du kannst ja schon so ungefähr eine Range raten, welches Telefon ungefähr wo reinfällt. Und dann kannst du halt von Hand ein bisschen die Garantiedinger durchklicken. Und es ist in dem einen Artikel stand auch drin, dass Apple, wenn so ein Gerät eingeschickt wird, nicht sofort die Möglichkeit hat, wenn das Gerät tot ist, da reinzuschauen und so weiter, sondern das dauert ein bisschen und in der Zwischenzeit haben sie aber schon ein neues Telefon rausgeschickt. Mhm. Und also das ist auch so eine Schwelle. Wann fällt bei Apple auf, dass 1000 iPhones aus Versehen rausgeschickt worden sind? Also nach 1000 Stück. Ja? Mhm. Das ist so eine Schwelle, wo vielleicht irgendwo mal eine Lampe angeht.
Ja, was sind schon 1000 iPhones?
Nichts.
Ja, eben, das ist der Punkt.
Aber ja. Was schreibt da das Vögelchen? Ja, man kann natürlich auch ein echtes, also aus kaputten Geräten echte Logic Boards nehmen und in falsche Gehäuse reinstecken.
Mhm, klar.
Und dann noch das echte Gehäuse nehmen. Dann hast du aus einem iPhone 2 gemacht. Und solche Späße. Also da ist viel, viel Potenzial für Betrug, weil da eben auch sehr viel Geld drin ist. In so einem iPhone ist ja ungefähr so groß wie ein 500-Euro-Schein, nur ein bisschen dicker und auch doppelt so viel wert.
Mhm. Ja, aber der Aufwand ist ja schon immens. Also vor allem, wenn du dann wirklich anfängst, da Seriennummern zu lasern, die ja auch halbwegs plausibel sind. Also wenn das so weit gegangen sein sollte, dann ja, irgendwo musst du da echt mal sagen, Hut ab vor der Operation, definitiv, die da ja aufgefahren haben, weil also mit dem Aufwand. Und ich meine, dafür dann, dass es dann irgendwie nach einer Million aufgeflogen ist, das hörte sich ein bisschen nach mehr Mühe an, als dass sich das irgendwie groß gelohnt hätte. Ja, irre Geschichte.
Ja. Nee, ich weiß nicht, was da so auf solche Firmen an Blödsinn einprasselt. Und wie sie halt dann auch damit umgehen. Wir hatten neulich über N26 geredet. Apple hat solche Probleme. Ein anderer Hörer hat mir geschrieben, der hat sich gerade AirPods 2 gekauft und die sind ihm nach 3 Tagen kaputt gegangen. Und der hat irgendwie einen Weg gefunden aus dem ich tausche die jetzt einfach um Programm in den Reparaturprogrammzyklus reinzufallen. Und das bedeutet halt in den Store kommen, 2 Wochen warten und dann gibt sie vielleicht hoffentlich zurück, wenn sie feststellen, dass er nicht schuld war. Ich glaube, er hat wahrscheinlich den falschen Ansatz gewählt. Er hat gesagt, die sind kaputt, statt zu sagen, ich will sie zurückgeben. Weil wenn du sagst, ich will sie zurückgeben, dann kommst du in den Topf, da Geld zurück, hau ab.
Und im Moment, das ist halt immer das Problem dann am Anfang, wo es knapp ist. Und dann, wenn du da in diese Reparatur in Anführungszeichen, in den Austausch-Case reingerätst, dann kann es halt sein, dass du in diese dämliche Warteschleife gerätst. Ja, das ist frustrierend wahrscheinlich, ja.
Ja. Nun, wir waren bei den Kopfhörern und bei dem Powerbeats und jetzt ist auch der HomePod super im Preis reduziert worden. Bei Apple USA $350 runter auf 300. Minus $50. Apple Deutschland 350 Euro runter auf 330 Euro.
Ja. Vielleicht ist da jemandem aufgefallen, das geht ja nicht, dass Dollar- und Euro-Preis 1:1.
Ja gut, der Kurs hat sich auch ein bisschen bewegt vom Dollar, ja. aber gut. Ändert das irgendwas?
Also ich meine, der US-Preis wirkt deutlich attraktiver. Ich kann immer noch nicht verstehen, warum es kein Bundle gibt, weil sich ja nun wirklich anbieten würde, die als Paket zu verkaufen. Für irgendeinen nochmal deutlich sinnvolleren Preispaket. Kann ja eigentlich auch nur in Apples Interesse sein, da irgendwie die Dinger mal ein bisschen in den Markt zu bekommen. Ansonsten, ich meine, wird wahrscheinlich nicht viel ändern. Das große Fragezeichen am HomePod ist halt, wie ernst meint halt Apple das mit dieser Gerätekategorie? Und kommt da halt noch was hinterher und stecken sie da überhaupt noch Mühe rein? Ich meine, der wird jetzt halt so softwareseitig ja mitgepflegt, aber nach den ersten 1-2 größeren Updates, wo halt die eigentlich zum Start schon fehlenden Funktionen nachgereicht wurden, kam ja dann auch nicht mehr viel hinterher. Ich meine, jetzt kann man natürlich sagen, warte halt Juni ab und schau halt, was zur WWDC rausfällt, ob sie da in irgendeiner Form den HomePod auch berücksichtigen, also halt im Kontext von Siri und ob wir da was wirklich Neues sehen, was als Option dann hinzukommt, um da ein bisschen spannendere Sachen vielleicht auch noch mit dem HomePod machen zu können. Aber wenn das nicht der Fall ist, weiß nicht, hat der so viel Potenzial? Ich meine, sie können einfach einen kleineren, billigeren halt auf den Markt bringen. Das wäre sicher auch nicht so dumm, weil ich glaube, die Gerätekategorie ist einfach erfolgreicher als kleiner und billigeres Objekt. Also massentauglicher als kleineres und billigeres Objekt. Und ich glaube, so per se, ich meine, als Lautsprecher ist er ja einfach ganz nett und
vielleicht aber auch in die andere Richtung denken und so groß wie so ein Handgepäckskoffer. weißt du, dass du sagst, okay, wir haben auch so eine Partybox.
Na, ich weiß ja nicht.
HomePod Party.
HomePod. Nein.
Ich habe auch geschaut, was gibt's denn so inzwischen mit AirPlay 2 Support, was kein HomePod ist. Weil AirPlay 2 ist ja durchaus ganz angenehm, dass du auf dem iPhone hier so Gruppen und Multiroom und diesen ganzen Spaß machen kannst. Und was nicht der HomePod ist, weil der HomePod klang für mich zumindest grauenhaft und teuer ist er auch. Mhm. Das Einzige, was es gibt, ist halt Sonos. Punkt. Ja, es gibt noch, neben Sonos gibt es so eine Handvoll von super teuren Edellautsprechern und Edelverstärkern. Mhm. Aber so vierstelliger Preis sofort. Also was ich gesehen habe, alles, was AirPlay 2 unterstützt, ist der HomePod, Sonos und dann so High-End-Shit. Aber das kann es auch nicht sein. Also das...
Ja, ich weiß nicht, erwarten wir doch mehr, dass da noch was kommt?
Also es kann sein, dass es lang dauert oder es kann sein, dass Apple die Leute, die Firmen so triezt wie mit HomeKit, dass die halt da durch irgendeinen Zertifizierungsprozess durch müssen, der halt Jahre dauert. Mhm. Und dann haben wir das vielleicht in ein paar Jahren. Aber das ist ja auch ein bisschen, ja, weiß nicht, AirPlay 2 hat länger gedauert als gedacht, bis es im iOS drin war, bis es ordentlich funktioniert hat. Viele Apps haben immer noch keinen Support drin für AirPlay 2.
Ja.
Da müsste halt Apple mehr dahinter sein. Gucken, okay, wir haben jetzt diese neue Technologie.
Vielleicht,
die bringt nur was, wenn die in vielen Geräten drin ist. Wir gucken, dass wir da das den Firmen auch leicht machen, das einzubauen.
Ja gut, aber das ist ja so eine Erkenntnis, die bei Apple immer sehr lang braucht. Ich meine, das hat bei HomeKit hat's 4 Jahre praktisch gebraucht und ist ja heute immer noch ist, trotz der Software-Authentifizierung hast du ja bei HomeKit trotzdem noch einen Berg an einen langwierigen Zertifizierungsprozess, den trotzdem noch durchlaufen musst, was ja auch sinnvoll ist bei dieser ja durchaus sensiblen Gerätekategorie von Zeug, was du dir halt in die Wohnung hängst, auf der anderen Seite halt natürlich problematisch ist, weil der Markt langsam vorankommt und die Hersteller halt ja vor sich hin nölen und das alles nicht so und der Kunde keine Auswahl hat, das ist natürlich alles dann nicht so glänzend. Also das hat sich ja jetzt auch erst, also eigentlich ist jetzt, fängt jetzt HomeKit sich an erst zu bewegen, nach über 4 Jahren. Das ist eigentlich eine wahnsinnige Vorlaufzeit, wenn man sich das überlegt. Aber ich meine, wenn Apple da den langen Atem hat und ich bin, was AirPlay 2 angeht, auch wundere ich mich, ob Apple da, also ich meine, das kam dann einfach und es kam ja dann spät und dann kam halt praktisch nichts mehr hinterher. Ich meine, jetzt ist letztlich schon die neue Umschwenkung ist halt jetzt einfach Fernseher mit reinzunehmen, was für sich genommen nochmal spannend ist, aber was ja jetzt mit den Lautsprechern selbst nur am Rande zu tun hat. Also ich meine, es ist natürlich nett, dass du, wenn du einen Fernseher mit einem angenehmen Soundkulisse hast oder halt da entsprechendes Equipment dranhängen hast, dass du da natürlich den auch jetzt über AirPlay 2 dann eingebunden hast in dein Multiroom-System. Das ist natürlich definitiv nett, aber auch dafür ja brauchst du natürlich erstmal diesen AirPlay 2 Fernseher und das sind ja auch alles dann Hürden, die erst genommen werden wollen.
Und die das einzige, also es gibt noch mehr Multiroom-Systeme. Also von den High-End-Herstellern gibt es jeweils irgendein Multiroom-System. Dann gibt es so kleine Insellösungen. Ich hatte mal diesen Sony-Lautsprecher, der hat sein eigenes Multiroom-System mitgebracht, was nur unter dieser Reihe von gleichen Lautsprechern funktioniert hätte. Aber ich hatte nur einen und dann da war da eine Party-Taste auf dem Lautsprecher, hast du gedrückt, ist nichts passiert, weil du...
Kein Party, ausgebrochen.
Ja.
Das war ein Party-Pod und der hat überhaupt nichts gemacht, weil er war immer nur alleine.
Das ist ja trauriger Lautsprecher.
Du sitzt so alleine da mit so einem Fähnchen und so einem Hütchen. Und ich habe eben so ein bisschen rumgeschaut, so nach Dingen, die möglicherweise jetzt auch meinen iPod Hi-Fi, Vorsicht, Flashback, iPod Hi-Fi, sehr wow, gut, ja. Aber sehr, sehr, sehr bisschen Kabelsalat, weil ich brauche immer ein Echo, der da als Bluetooth-Empfänger fungiert.
Da ist doch sicher genug Platz drin.
Da ist schon Platz, aber...
Ja, einfach reinbauen.
Der Parasit, der da drauf sitzt und den iPod Hi-Fi aussaugt.
Und ja, der ist schon okay. Aber ich jetzt zum Beispiel geschaut, habe ich nach Lautsprechern geschaut und bin auf dieses Gerät hier von Hermann Cardon gestoßen. Der heißt Onyx Studio 4.
Da ist überhaupt das Wort Party nicht drin.
Ja, blöd, oder? Dann will ich ihn doch nicht.
Das ist ein Bluetooth-Speaker, was? Was?
Das, genau, das ist ein Bluetooth-Speaker, der ist jetzt gerade nochmal billiger geworden im Preis.
Aber dann nimmst du auch lieber so einen Boomstar von Teufel.
Na, warte mal, der ist jetzt, ich bin verwirrt. Da stand doch eben 2,50.
Ja.
Jetzt steht da 150.
Der wird immer billiger.
Farbe, wir bei mal
jedem,
den blauen.
Jedem Reload 100er weniger.
War der blaue vielleicht teurer?
Ja, natürlich.
Na schau.
Also, wow, ich habe,
also Originalpreis $450, der blaue $250, der schwarze $150 und ich habe ihn gekauft für 100 Euro.
Ja, das hört sich sinnvoll an.
Und wollen wir mal sehen, was der tut. Der hat grundsätzlich auch Support für ein bisschen zwischen seinesgleichen hin und her Multiroomen, aber wegen Beton auch hier nicht über mehrere Räume. Also das.
Aber könntet ihr denn vielleicht einfach, wenn du jetzt 20 Stück, also von hier bis ins Erdgeschoss hoch. Über die Treppe.
Mesh.
Mesh praktisch, Bluetooth Mesh.
Bluetooth Mesh, also geht nur mit Bluetooth 5, das hat der nicht.
Ah, Mann.
Aber der
wie,
wäre...
Wie groß ist der denn? Wie groß muss man sich...
Ist das mir nicht klar. Ich hab gedacht, Originalpreis $150 für 100. Was kann ich falsch machen?
Naja, man kann trotzdem 100 Euro für einen Bluetooth-Lautsprecher ausgeben, der es nicht wert ist. Die Möglichkeit gibt es immer, das muss man einfach ganz ehrlich sagen.
Ja, aber es ist ja Harman Kardon, was ja durchaus, die haben schon mal einen Lautsprecher gebaut und sie haben sich getraut, für den mal 450 zu nehmen. Mhm. Also wie schlimm kann er sein? Ich werde berichten, ich habe ihn noch nicht.
Ist gewagt, aber ich bin sehr gespannt.
Und ich wollte halt nicht, ich bin noch nicht bereit, den Sprung in ein komplettes Sonos-System zu machen, weil mir die Sonos One sind mir so einen Tick zu klein und der Play 5 ist mir einen Tick zu groß und teuer.
Und also zu groß, da kann man ja drüber hinwegsehen. Ja. Zu teuer halt vielleicht nicht. Also weil
du brauchst ja erstmal zwei.
Ja, du brauchst hier schon mehr als zwei.
Also zwei für jedes
Zimmer. Mhm. Ja, ich meine, hast du jetzt
ja.
zehn Stück sowas? Mhm. Fein.
Nein, also das geht nicht. Also, ich wollte nur sagen, der AirPlay 2-Markt ist noch sehr dünn besiedelt und wozu das halt führt, ist, dass man sich dann vielleicht halt ab und zu mal so irgendeinen Bluetooth-Lautsprecher kauft. Basti kennt das. Einfach irgendwas noch dazu, noch ein Bluetooth-Kopfhörer, noch ein Bluetooth-Kopfhörer.
Das ist aber total praktisch. Weißt du, allein, dass ich einen Bluetooth-Lautsprecher habe, der nur für die Dusche ist. Ist einfach so krass praktisch. Machst du an, gehst in die Dusche und drückst auf den Knopf und dann läuft der Podcast weiter in der Dusche. Das ist einfach unbezahlbar.
Gehst aus der Dusche raus, putzt dir die Zähne, hast noch einen Bluetooth-Lautsprecher da stehen.
Natürlich,
gehst in die Küche, hast du noch einen Bluetooth-Lautsprecher da stehen.
Neben dem Amazon-Gerät und dem Google-Gerät, die beide Bluetooth-Lautsprecher sind und auch direkt mit Spotify können zum Beispiel. Aber man kann ja nie genug haben.
Also der Harman Kardon, der ist nicht so groß, der ist so...
Aha. Naja, der ist schon jetzt aber auch nicht so klein.
Der ist so groß wie so eine Schale Äpfel.
Offensichtlich.
Oder so...
Kann man das in Zigarettenkarten umrechnen?
Ja, Schale Äpfel wollte ich jetzt auch als neue Messgröße nicht zulassen.
Es ist auf jeden Fall deutlich gesünder als die Schale, die zahlische Zigarettenschachtel.
Zigarettenschachtel-Größenangabe.
So. Ich hab noch jetzt mal drauf geachtet, wie man eigentlich Zigaretten kauft. Weil das
ist sehr gut.
Weil Alex gefragt hatte.
Es gibt da ja viele verschiedene Möglichkeiten, aber ich bin jetzt gespannt, welche du genau beobachtet hast und wie du die beobachtet hast.
Es gibt ja in den Supermärkten gibt's manchmal so einen Automaten an dem Kassenband, da drückt man dann auf die Taste, welche Zigarette man haben will.
Ja.
Dann spuckt der Automat die Schachtel direkt aufs Kassenband drauf.
Ja.
Zahlst du die und dann ist gut. Es gibt aber auch solche Läden, die haben noch so oldschool einfach so einen Kasten mit so einer Rollladen oder sowas.
Können Sie mir bitte mal die Zigaretten aufmachen?
Ja, genau. So. Auch sehr spaßig. Aber einen Laden habe ich gesehen, der hatte was anderes. Und zwar hatte der, ich weiß nicht, ob du es dem Mitarbeiter sagen musst oder ob du irgendwo ein Kärtchen ziehst, mit welcher Marke du haben willst. Und dann gehst du, dann zahlst du das. Du kriegst sie aber noch nicht, sondern gehst nach der Kasse noch 5 Meter weiter. Und dort ist noch ein Automat. Da scannst du dann deinen Kassenzettel und dann spuckt der dir die.
Genau.
Die Schachtel aus.
Das ist ganz wild. Das ist im Edeka in Maisach so gewesen. Aha. Das war echt crazy. Ich habe auch gedacht, okay, die haben den Pfandautomat da draußen. Dann bin ich da so hin. So, nein, da kann man nichts reintun. Da kommt irgendwie was raus. Und sie so, hä? Und dann geschnallt das. Und der macht irgendwie Zigaretten und noch irgendwas. Wahrscheinlich Kondome oder so. Man weiß es nicht.
Noch irgendwas.
Ja, irgendwann, du kriegst zwei Dinge aus diesem Automaten raus. Und das ist echt wild. Also du sagst halt dann dem Mitarbeiter, was du möchtest. Und der tippt das dann irgendwie auf den Bon ein. Und dann.
Aber was ist das Zweite?
Ja, ich weiß es nicht.
Also der Laden, wo ich das gesehen habe, ist der Rewe in den 5 Höfen. Das ist so ein verrückter Rewe. Die haben da Ist kein normaler, sondern so ein bisschen, weißt du, so Top-Innenstadtlage im Keller und irgendwie so ein bisschen anders als andere. Mhm. Und die haben da diesen Automaten für die Zigaretten hinter der Kasse mit dem Barcode-Scanner und sowas. Und die haben dort eine gekühlte Packstation für deine Einkäufe. Aber nicht so, dass da irgendjemand für dich einkauft und das dort reinstellt, sondern dass du selber dort einkaufst. In deiner Mittagspause. Mhm. Dann deine fertig gekaufte Tüte, die du durch die Kasse getragen hast, in diese Kühlpackstation reinstellst, dann wieder arbeiten gehst und dann abends diese Tüte wieder rausholst.
Kommst du dann nach 20 Uhr ran in die Packstation?
Ich glaube nicht.
Das ist total bescheuert.
Ja.
Also weißt du, unsere Rewe hat ja diese Kühlpackstation auch. Mhm. Da packt sie aber jemand anders für dich ein und du kannst um 21 Uhr da auch noch hinspazieren. Was insgesamt ist einfach viel sinnvollere Konzept ist als dieses Schwachsinnskonzept.
Also ich habe das jetzt nicht weiter verfolgt, aber es erschien mir seltsam.
Irgendwie. Ja, definitiv. Also wenn du mal zum Dönerladen nach Maisach fährst, dann fährst du noch weiter zum Edeka und schaust dir da die Dinger, findest du bitte für den Leo raus, was ist das geheime zweite Zutat?
Bitte herausfinden.
Vielleicht, was braucht man als Raucher noch? Feuerzeuge?
Weiß ich nicht.
Kaugummis, eine neue Lunge.
Lungenautomat.
ja, aber das wollen wir mal sehen, was dieser Hermann Kardon da kann. Da gibt es lustige Videos, wo Leute den Lautsprecher auf YouTube vorführen.
Das ist immer das Beste.
Also entschuldigen Sie bitte, aber...
Ja, kann man machen.
Gut. Der Herr, wie heißt er denn? Der Ruby and Rails Typ, DHH, was heißt denn das?
David Heinemann-Henderson.
Genau der. Der hat mal eine Umfrage in seiner Bude gestartet, wie viele von den aktuellen MacBook-Keyboards sind denn nun eigentlich im Eimer, wie viele Leute haben das an Apple gemeldet und wie viele Leute leiden einfach jeden Tag still und leise, so wie der Leo, und leben mit diesem Schrott-Keyboard, was einfach manche Tasten anschlagen und manche nicht und manche doppelt. Und seine Daten von ein paar Dutzend Laptops war halt 50% ungefähr. Die Hälfte der Rechner sind, der Keyboards sind kaputt und von denen sind auch sehr viele nie eingeschickt worden, so wie deiner, weil die Leute brauchen halt einen Laptop, die können den nicht einfach für eine Woche weggeben.
Ja.
Da war auch so die Diskussion hinterher, was, wenn du jetzt zu Apple gehst und sagst, hier, Keyboard kaputt, aber ich kann nicht ohne Rechner, was sagt der dann der Apple Store? Da sagt der Apple Store, Leihgerät gibt's nicht, aber du kannst dir noch einen kaufen und den in einer Woche zurückgeben.
Das ist einfach so bescheuert. Das ist einfach so komplett bescheuert.
Ist aber so. Und in den USA hast du wahrscheinlich dann noch so eine lustige Restocking-Fee drauf.
Also die kannst du sicher wegdiskutieren. Das ist grundsätzlich überhaupt kein Problem, weil du eine Mac-Software-Firma hatte mal das Problem, dass sie in den USA ausgestellt hat und dann zu Apple gesagt hat, hier, wir brauchen dringend Loaner-Units, weil wir brauchen fette Mac Pros auf der Ding. So, und dann sagte die Person, die dafür sowas zuständig ist, ja, Loaner-Units haben wir nicht mehr. Aber ihr könnt die ja einfach im Store kaufen und zurückgeben. Und so, really? Ja, ja, ist überhaupt kein Problem. Und das ist immer noch günstiger und selbst wenn ihr Restocking-Fee bezahlt, im Zweifel sagt aber einfach, dass euch die Performance nicht gereicht hat. Haben wir gesagt, wir haben keinen Cent bezahlt. Wir, diese Firma, hat keinen Cent bezahlt.
Ist klar.
War gut.
Ja, aber das ist jetzt ein weiterer Datenpunkt, wie heißt er?
David Heinemeier Hansen.
Ja, genau der. DHH.
Ja.
Der.
Die Geschichte, die bleibt halt auf so vielen Ebenen einfach traurig. Und dass Apple jetzt das überhaupt jetzt, ich meine, diese Entschuldigung, ich kann mich nicht erinnern, dass vorher schon mal, also ich meine, sie haben ja durch das Reparaturprogramm und so weiter natürlich dieses Problem zur Kenntnis genommen, aber ich kann mich nicht erinnern, dass dafür wirklich schon mal eine Entschuldigung ausgesprochen wurde und das war jetzt die Entschuldigung für die, dass die Problematik einfach bei der jüngsten Generation halt einfach anhält. Das ist ja schon die dritte Generation dieser Tastatur und das ist so die offizielle dritte Generation unter der Hand, gab es ja offensichtlich vorher auch schon unter Umständen die ein oder andere leichte Modifikation und jetzt selbst mit dieser Zwischenschicht, die in der dritten Generation der Tastatur mit reingewandert ist, selbst die hilft also definitiv nicht richtig. Ich glaube, das kann man wirklich festhalten, egal wie viele Leute dann am Schluss das Problem haben oder halt auch nicht haben. Da bleibt es halt dabei. Ich meine, Apple ist der Einzige, der halt irgendwelche Zahlen hat und dass natürlich diese Zahlen nicht alles berücksichtigen. Ich meine, das ist was wir auch, glaube ich, jetzt schon seit Monaten und vielleicht Jahren predigen, dass das halt nur ein sehr kurzes Bild der Situation zeichnet. Ja, also die Tastatur ist halt, es ist halt einfach ein Trauerspiel, und das dadurch, dass sie halt jetzt wirklich in der die komplette Notebook-Palette halt diese Tastatur hat, ist es einfach so, dass man im Moment einfach kein Notebook kaufen kann davon.
Die Joanna Stern auf dem Wall Street Journal, die hatte einen sehr schönen Artikel, der war jetzt der neueste Auslöser für die Sache, dass Apple sich eben auch für die dritte Generation mal entschuldigt hat und gesagt hat, ja, wenige Kunden sind betroffen und die sollen mal vorbeikommen. Aber der Artikel war so herrlich, weil sie hat den Artikel, in dem Artikel auf Wall Street Journal kannst du den Artikel lesen mit und ohne E und ohne R. Kannst du in den Text rein und rausklicken, ob du diesen Text lesen willst, als wäre er mit einem kaputten Mac-Keyboard geschrieben. Oder mit Doppel-Es.
Ja.
Oder Doppel-Rs. Und dann kannst du noch ein paar Textfehler hier reinklicken. Irgendwo ein Doppel-T kannst du noch reinklicken. Und dann siehst du, wie das,
ist auch gut, ja.
wie das aussieht. Und da haben sie dann eben sich hinreißen lassen zu einer Entschuldigung. Aber die ist halt auch nichts wert.
Naja, also ich meine, sie ist zumindest mal eine öffentliche zur Kenntnisnahme dieser Problematik, und dass die halt einfach noch besteht, immer noch besteht, praktisch. Vor allem, das ist natürlich daran die Hoffnung geknüpft, dass natürlich die 2018er Modellreihe halt mit in das Reparaturprogramm aufgenommen wird, weil sie ist ja bis jetzt nicht berücksichtigt, was zusätzlich für Verunsicherung sorgen dürfte, wenn du eins dieser Modelle hast, weil wenn das nicht abgedeckt ist und jetzt bald ist Garantiezeit vorbei, für die ersten zumindest, weil das Jahr halt um ist, seit das 2018er MacBook Pro auf den Markt gekommen ist, und damit bist du dann auf dich allein gestellt oder halt auf Kulanz und Diskussion angewiesen, und das kann es ja einfach nicht sein. Also das ist sowieso schon frustrierend genug, dass einfach das Problem immer noch da ist nach all den Jahren. Ich meine, die gibt's ja praktisch seit 2015, die Tastatur. Die kam ja mit dem MacBook schon 2015 und dann halt 2016 ins MacBook Pro und so weiter. Das war ja auch in dem Wall Street Journal. War ja die ganze Historie praktisch nochmal aufgeschlüsselt. Und das ist einfach ein Problem, dass jetzt halt die Mac-Notebooks, noch nicht alle, aber so schrittweise halt jetzt inzwischen alle, seit über 4 Jahren begleitet. Das ist halt totaler Irrsinn. Das heißt, du hast praktisch einen vierjährigen Zeitraum, in dem du diese Notebooks einfach nicht empfehlen kannst, auch Gebrauchtgeräte nicht empfehlen kannst, und das ist auf Zukunft, die einfach dringend vermeiden muss, diese Gerätereien.
Ja, 2015 forever. Ja, also
ja, 2015 MacBook Pro bleibt natürlich da der Klassiker.
Das ist so Panzergrade. Ja? Das ist also, es ist ja relativ fragil auch, dieses 2015er MacBook. Das ist ja nur ein dünnes Alu-Teil.
Ja.
Aber so im Vergleich ist das halt so der Panzer unter den MacBooks.
Ja, klar. Im Vergleich zu allem, was danach kam. Und das ist einfach, das ist wirklich inzwischen sind wir da an einem wirklich schlechten Punkt angekommen, dass das sich über Jahre jetzt so hinzieht und nur mit der, ja, sind halt nur ein paar Leute, die das betrifft, abgespeist wird, das macht das halt alles nicht besser. Und dann, gut, ich meine, das Programm läuft auf der anderen Seite, aber trotzdem, du musst dich halt immer noch in den Apple Store begeben oder es halt einschicken und bist halt los. Ich meine, vielleicht wenn du Glück hast, irgendwo kriegst du es auch schnell repariert. Ich weiß nicht, wie die Laufzeiten im Moment so sind. Normalerweise musst du eigentlich mal ungefähr schon eine Woche einkalkulieren. Und Alex hat auch letztens nochmal irgendwas tauschen gelassen, hat bei ihm, aber Alex war es, glaube ich, das Display. Das hat auch irgendwie so ungefähr eine Woche gedauert, und dann kriegst du es halt zurück. Klar, ich meine, wenn du irgendwie noch deinen zweiten, dritten und vierten Mac rumstehen hast, ist das natürlich alles wurscht. Aber wenn es halt die einzige Kiste ist, dann wird es halt schwierig.
Ich frage mich gerade, ob die Mülltonnen Mac Pros, werden die auch nur an dem USB-Kabel gecheckt, ob sie noch angehen, wenn du da einen Garantiefall hast?
Hast du da eine Idee?
Ich weiß nicht. Ich meine, der ist noch wie. Ich meine, den kannst du ja auf 10.000 Euro hochbringen.
Ja, aber der fällt so auf. Du fällst so auf, wenn du mit diesem Mac Pro ankommst.
Vor allem fällt der. Das Problem ist ja, dass der Wiederverkaufswert so niedrig ist.
Ja, den kriegst du auch nicht mehr los.
So auf eBay, so Spinnweben, so will keiner. Sorry. Weltungeschicktester Betrüger geht pleite an Mac Pro Betrug.
Gefälschte Mac Pros aus China bekommen.
Ich hab eben geguckt vorher nach so Case Mods für das Mülltonnen für den Mülltonnen-Mac Pro. Also da gibt es Leute, die bauen halt so ein PC-Motherboard in den Dings rein und sägen hinten so, sind dann Standard AT-IOS-Shield hinten an den. Sieht nicht so gut aus,
Was?
Egal. Ja, es ist alles egal. Ja, gut. Andere Geschichte ist der BB-Edit, der wahrscheinlich fast dienstälteste Texteditor für den Mac. Der hat sich vor ein paar Jahren aus Sandbox-Gründen und keinen Bock auf Mac-App-Store-Gründen aus dem Mac-App-Store verzogen. Und der ist jetzt zurückgelockt worden vom Phil Schiller persönlich. Und man hat sich gefragt, na, was musste denn da geändert werden am Mac-App-Store oder am macOS, dass der BB-Edit wieder alles tun kann, was er tun muss. Und in dem Blogpost von Barebone Software steht halt drin, wir haben, also macOS ist geändert worden für unsere Ansprüche. Das ist ja schon mal nett und das kriegt nicht jeder. Ne? Mhm. Und was da nicht drin steht, ist, dass sie halt die Extra-Wurst-Entitlements bekommen haben, die auch nicht jeder bekommt.
Ja. Ja? Es ist halt BB-Edit. Man muss schon sagen, ich würde eher einen BB-Edit-Entitlements geben, als halt irgendwie der One-Click-Hipster-Quatsch-App 3000. Die haben sich das schon erarbeitet. Also da kann man viel drüber diskutieren. Aber sie sind halt, ich glaube, BB-Edit ist einfach so einer der Gründe, warum Mac-Software da ist, wo sie ist. Weil die natürlich, also Barebones hat, ich weiß gar nicht, war wie viele Dekaden der auf den Markt kam, aber die haben natürlich schon so einen richtungsweise wegweis Stein gelegt. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein bisschen unfair, ne? Muss man sagen, oder?
Es ist total unfair, wenn wir uns hier mal die Entitlements anschauen, dann steht halt hier drin, da stehen die Ausnahmen drin, was halt jetzt diese App darf, was andere nicht dürfen. Mhm. Und da sind halt hier so Temporary Exceptions drin, die zum Beispiel hier für die Apple Events, dass die halt mit Xcode reden dürfen und mit...
Macht aber Sinn.
Also macht Sinn, aber das muss auch jeder andere dürfen können. Und das ist halt nicht so.
Tja. Das Problem ist halt wahrscheinlich, also das Problem ist doch wahrscheinlich, dass Apple Engineers lieber BB-Edit als Editor für Xcode benutzen als Xcode. Und jetzt ab wahrscheinlich 10, was haben wir gerade, 14? Hm. Ab 10, 15 kannst du halt nur noch Software aus dem Mac App Store, und dann haben sie gesagt, Leute, das geht so nicht, und haben gesagt, na gut, dann machen wir das halt.
Sie dürfen halt hier in deinen .ssh-Folder rein.
Ja, weil sie halt, ne? Du weißt warum.
Ja, aber das muss auch jeder andere können dürfen, sonst ist der Mac App Store für die Katze.
Ja, aber nochmal, die Apple Engineers, die benutzen ein BB-Edit, weil sie das besser finden als den Schrott von Apple. Und dann sagen die, ja, aber 10, 15 können wir nur noch aus dem App Store installieren, was machen wir denn jetzt?
Ja, aber don't be so mean. Apple darf doch, das ist doch...
Ja. Ah, der Mac App Store ist ja nun schon lange für die Katze, oder? Also ich meine, wann... Die Idee des Mac App Stores ist ja nicht falsch.
Ja.
Per se. Und es ist natürlich praktisch, dass wenn du dir halt natürlich deine Software in einem Laden gekauft hast, du die auf einem neuen Mac zum Beispiel sehr schnell wieder installieren kannst und sehr unaufwendig und natürlich nicht deine Lizenzschlüssel rauskramen musst und nicht in alten E-Mails stöbern musst und den ganzen Hickhack halt nicht hast, den du sonst hast, wenn du deine Software dir halt im Laufe der Zeit zusammengeschoppt hast, so durchs Netz. Aber auf der anderen Seite der Berg an Problemen, die halt der App Store mitbringt, es ändert halt nichts daran. Und dass jetzt halt dann solche Sonderwürste gefahren werden, das macht halt auch nichts wirklich besser. Ich meine, Apple hat es halt letztes Jahr angekündigt, dass halt Panic und BB-Edit zurückkehren. Und bei Panic war es ja auch nur eingeschränkt, weil da darf ja auch nicht längst nicht alles. Also ich meine, Coda oder das, wie auch immer dann Coda in Zukunft heißen wird, haben sie ja gesagt, das sieht auch nicht gut aus, das ins Sandboxing zu bekommen. Vielleicht kommt da Apple natürlich auch nochmal ein bisschen entgegen. Kann ja alles sein, dass sie da auch, ich meine, da besteht der Kommunikationskanal ja. Also vielleicht wird da ja auch nochmal ein bisschen eingelenkt. Aber das macht es halt einfach schwierig. Und ich meine, gut, dann Microsoft haben sie jetzt ja auch reinbekommen, aber da geht es ja mehr um eine Business-Frage, wie sie da die Beteiligung aus, weil ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass Microsoft da die 30% für die Abos abdrückt, aber wer weiß.
Jetzt zum Beispiel diese Software, die du vor ein paar Sendungen hattest, die so deine AirPods verbindet mit einem Klick.
Ja.
mach die mal mit Sandboxing. So geht, nein, geht nicht.
Ja, ich meine, diese, auch das Sandboxing bleibt halt per se nicht verkehrt, aber in der Praxis hat es sich halt einfach als ein relativ, nicht katastrophale Sache erwiesen, aber halt als was hochgradig problematisch ist, um halt diese Art von Tools und Systemtools und anderen Tools halt zu erlauben und zu haben, die halt den Mac zum Mac machen unterm Strich. Und wenn du die halt wegstreichst, dann brauchst du halt auch am Ende keinen Mac mehr. Es ist halt einfach so.
Es gibt ja auch keine mehr zu kaufen, haben wir eben festgestellt vor 5 Minuten.
Ja, Desktop-Macs natürlich.
Desktop-Macs, ja. Mit drehenden Festplatten. Das ist zum Verzweifeln, ist das doch.
Ja, das ist alles Kopf-explodiert-Territorium.
Ja, also deswegen ist halt dieses Jahr wahrscheinlich mit der WWDC sehr spannend, ob sie da eine Geschichte haben, wie das weitergehen soll, ob das weitergehen soll oder ob wir halt jetzt doch dann uns mit dem iPad anfreunden müssen.
Und dann spulen wir nochmal zurück. Irgendwer von euch da draußen findet die Sendung, wo ich gesagt habe, dass das passieren wird. Und ihr gesagt habt, nein, das wird doch nicht passieren. Ich sag, WWDC, Xcode für iOS. Gonna happen.
Wie? Ich meine, diese
das jetzt wird plötzlich mal nebenbei so solche Thesen in den
was,
Raum.
Das sage ich immer wieder. Das ist
ja. Ja, aber dann können sie halt zumachen, weil dann kann Apple selbst nicht mehr arbeiten und kein Entwickler kann mehr arbeiten, weil um zu entwickeln brauchst du mehr als Xcode alleine. Du hast das Skript hinten dran, dann hast du dein Docker.
Marzipan.
Hast du dein Nein.
Der Docker, wer braucht den Docker für Xcode? Xcode-Bots, alles drin.
Die Entwickler kotzen gerade alle im Synchrontraining, weil wie heißt diese Software? Diese Automation für iTunes Connect? Fastlane? Dashlane?
Ich habe das noch nie gehört in meinem Leben.
Wie heißt das?
Spannend.
App Store Dashlane. Dashlane ist ein Passwortmanager. Nein, dann war es Fastlane. Sekunde bitte.
Fastlane, da findest du sicher nichts dazu.
Fastlane App Store Deployment. Siehst du mal. Das ist ein Ding, mit dem kannst du deine App Store Build und dein Deployment und deinen ganzen Blödsinn automatisieren. Das ist sowas wie Docker für den App Store.
Okay, das klingt wild.
Und die benutzen halt eine private API von App Store Connect, was die Webseite von Apple mit dem Backend redet. Und da hat halt Apple jetzt irgendwas geändert, hat dieses Fastlane kaputt gemacht und die Entwickler kotzen, weil Apple das halt nicht vorgesehen hat, weil Apple nicht dran denkt, dass Leute mehr machen wollen mit dem App Store, als dort in Xcode klicken, eine neue Version bitte und dann einen Bild machen und dann den Bild signieren und dann den Bild hochschicken, sondern die wollen es halt skripten.
Ja, aber wir verstehen ja auch alle, dass dem wäre das als Apple auch scheißegal. Ich kann auch nicht sagen, hier, ja, Third Party hat da irgendwas an unsere nicht vorhandene API dran geflanscht. Jetzt können wir nichts ändern, weil sonst bricht der nicht vorhandene API. Nein.
Ja, aber irgendwann, weißt du, wie das mit dem Kamel und den Strohhalmen. Du legst auf den Entwickler. Kennst du? Leos.
Du kennst du mal das Strohhalmkamel kennen.
Ich war sehr gespannt, wohin diese Fabel des Kamels
also dem Strohhalm geht. Stell dir vor, so ein Entwickler ist so ein Kamel und Apple ist da so ein Typ mit Strohhalmen. Und der legt so einen Strohhalm auf den Entwickler drauf und das ist so irgendwie Laptops, kannst du nur noch 5 Jahre alte Dinger verwenden. Dann legen sie drauf, so App Store Connect ist irgendwie die ganze Zeit kaputt. Dann legen sie drauf, Xcode gibt es nur noch auf dem iPad. Und das Kamel ist schon so ein bisschen instabil in den Knien, aber es geht noch.
Durch die Strohhalme.
Ja, es sind halt sehr viele Strohhalme.
Ja.
Halt so ein, du musst ja wie so ein Ballon voll Strohhalmen vorstellen, das auf diesem Kamel drauf liegt. Das Kamel ist nur noch so sehr, sehr klein im Vergleich zu den Strohhalmen.
Und dann legt halt Apple irgendwann so den letzten Strohhalm auf das Kamel drauf, das Kamel bricht zusammen.
Ich weiß nicht, ob das Strohhalm ist oder das ist.
Ja, der eine Strohhalm, die Strohhalmparabel, das ist, dieser eine Strohhalm ist sehr leicht, weißt du, das ist der letzte Strohhalm, sagt man doch auch.
Aber auf Deutsch geht das Sprichwort andersrum. Auf Englisch ist es the straw that broke the camel's back. Ja? Aber.
Ja, den kenne ich.
Ja.
Aber ich habe noch nie,
wie du dir das vorgestellt
ich
hast.
In meinem Kopf, das habe ich tatsächlich mir noch nie versinnbildlicht, was das zu bedeuten hat, weil das ergibt ja vorne und hinten keinen Sinn.
Ja doch, weil du das Kamel, so ein Strohhalm mehr ist ja nicht schlimm für so ein Kamel. Kamel kann ja sehr viel schleppen. so ein Entwickler hält sehr viel Schmerz aus.
Yeah.
Ja. Aber irgendwann ist halt Schluss. Und dann, wenn sie dir halt ankommen, ja, Escape-Taste brauchst du nicht mehr auf deinem Laptop mit Touchbar und Escape-Taste auf dem iPad-Keyboard haben wir auch vergessen. Tut uns leid. Und dann sagt halt der Entwickler, so klappt er sein iPad zusammen, schmeißt es weg und geht woanders hin.
Ja. Also ich meine, auf der anderen Seite ist das so eine Problematik, über die uns auch schon seit Jahren begleitet und wo man unterm Strich sich fragen kann, hat sich da wirklich was getan? Also ist jemand wirklich, ich meine, irgendjemand wird sicher geflohen sein im Laufe dieser Jahre, aber es hat bis jetzt dem Ganzen noch keinen Abbruch getan. Ich weiß nicht, ob der Punkt tatsächlich erreicht ist. Also es sind schon viele, also es knarzt an vielen Stellen, aber es ist auf der anderen Seite, ist halt der App Store, der Mac App Store vielleicht nicht, aber der App Store an und für sich ist halt einfach inzwischen natürlich so ein Übermonster, dass es vielleicht nicht ausbleibt, dass es an allen möglichen Ecken knarzt und trotzdem das Ganze nicht einfach zusammenbricht. Aber klar, was den Mac angeht, sicher ein ganzer Berg an ziemlich fiesen Sachen. Und wenn die jetzt nicht nach vorne gehen im Sommer und irgendwie ein klareres Bild sich abzeichnet, dann weiß ich nicht, ob sich da dann vielleicht doch mal dieser Strohhalm kommt, der das Kamel in die Knie zwingt.
Was sie mit den Games machen, also sie haben ja auch selber zugegeben in der letzten Keynote, so dass dieses, wir verkaufen ein schönes Indie-Spiel für $5, hier Monument Valley oder sowas, dass das nur für sehr, sehr wenige Leute gut geht. Ich meine, sie haben auch selber, Apple hat selber die Zahlen, wie gut sich solche Bezahlspiele noch verkaufen, nämlich wahrscheinlich gar nicht. Also so unterm Strich gar nicht. Deswegen versuchen sie jetzt eben was mit Arcade, aber auch bei Arcade ist halt das Problem oder die Herausforderung, da dürfen da alle mitspielen, die da auch reingehören würden. Oder gräbt die Arcade jetzt das letzte Wasser für die wirklichen Indie-Indies noch ab?
Ja, ist zu befürchten. Also das glaube ich, mal abgesehen davon, dass wir Preis und weiteren Details noch nicht kennen, aber diese Gefahr, die steht ja schon ziemlich stark am Horizont. Vor allem je nachdem, wie, also ich vermute mal, dass Apple relativ offen ist, wenn sie sehen, dass da also die Top-Indie-Titel anlaufen. Ich glaube nicht, dass die, also zumindest vermute ich das jetzt einfach mal, dass die nicht die größten Probleme haben, da reinzukommen. Auf der anderen Seite Apple und Spiele ist nach wie vor so ein Ding und dass Apple natürlich da auch seine als Publisher auch seine eigenen Vorstellungen halt, was sie vielleicht als Spiel-Content für angemessen und für unangemessen halten, halt durchsetzen kann, weiß ich nicht, wie positiv sich das auf die Spiele unterm Strich dann auswirkt. Also da sind schon ein ganzer Berg an Fragezeichen rund um Apple Arcade und was das halt für Auswirkungen hat. Auf der anderen Seite kannst du halt sagen, der Markt für bezahlte Indie-Spiele ist bis auf wenige Ausnahmen sowieso schon tot. Also das ist halt, da kannst du nichts mehr kaputt machen mit Apple Arcade, könnte man überzeichnet auch sagen.
Ja, es läuft ja durchaus auf anderen Plattformen auch. Also das, was jetzt irgendwie auf Steam an Indie-Games läuft, das scheint ja ganz okay zu funktionieren. Die haben auch so ein bisschen Probleme, da ist hier und da mal irgendein Spiel dabei, was dann bei Steam reingelassen wird, dann gibt es Aufregungen, da wird es wieder rausgeschmissen. Aber da würde ja Apple viel früher eine Grenze ziehen und sagen, hier, was nicht durch unsere Review kommt, ist sowieso schon mal da raus.
Ja,
aber,
ja.
Und bei den anderen geschlossenen Plattformen, bei den Konsolen, bei Switch und bei Xbox und so weiter, haben sie ja auch haben wir schon besprochen, diese ähnlichen Abo-Systeme, wo du, solange du Mitglied bist, irgendwie eine Auswahl von Spielen haben kannst. Ja, also aber da ist auch die Frage bei Arcade, ist die beantwortet worden, was passiert, wenn du nicht mehr zahlst? Darfst du dann die du hattest, spielen oder sind die dann weg? Oder also, ist da immer ein bestimmter, wächst dieser Fundus immer nur an? Also, oder können da auch wieder Spiele verschwinden?
Ja, also ich glaube nicht, dass das definitiv gesagt wurde. Ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass wir da wirklich Details schon haben, handfeste. Aber mich würde alles andere würde mich wundern, wenn das nicht einfach wie die klassische Musikstreaming und alles andere Streaming funktionieren würde. Außer dass du kannst auch da natürlich offline dann runterladen. Aber wenn dann halt dein Abo aus ist, dann sind auch die Spiele weg. Also die, weiß nicht, wo die übrig bleiben. Vielleicht werden deine Safe Games und so weiter aufbewahrt, falls du mal in Zukunft wieder abonnierst. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber wenn ich glaube nicht, dass du da irgendwas behältst nach Ablauf deiner Abozeit. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Das wäre ein bisschen zu gut. Und insofern, schwierige Kiste. Und es ist sicher spannend, wird sicher spannend zu verfolgen. Wenn allzu lange müssen wir ja nicht mehr warten. Und ich meine, den Punkt halt, dass es auch dadurch, dass es plattformübergreifend ist, natürlich auch Apple TV und Mac eingezogen wird. Ich meine, auf was für Steuermechanismen müssen wir uns da einstellen? Was schwebt da Apple eigentlich vor? Und ich meine, auch das wird ja massiv sich auswirken auf die Art und Möglichkeiten der Spiele, die da angeboten werden. Und meint Apple ist tatsächlich so ernst, dass wir früher oder später ein Apple TV mit einem Gamepad sehen werden? Ich kann es mir immer noch nicht vorstellen.
Nee, glaube ich nicht.
Ja, also ich meine, weil das ist letztlich, wäre das die Konsequenz, dieser Dienst, der schreit danach, es entweder ernst zu meinen oder nicht ernst zu meinen. Und Apple hat halt bis jetzt einfach nie gezeigt, dass sie es mit Spielen ernst meinen oder wissen, was sie da überhaupt tun. Und ich weiß nicht, ob sich daran was ändert halt.
Ja, ich würde auch gern wissen, was sie da bei der Ankündigung vom Apple TV dazu gebracht hat, zu sagen, Spiele dürfen einen Controller voraussetzen auf dem Apple TV und dann zu sagen, wie der Apple TV rausgekommen ist, so, nee, doch nicht. Außer dieses eine Spiel von Disney, das darf schon.
Ja? Ja gut, da haben sie halt so viel verbockt bei der Einführung vom, was war das, der Vierer, Apple TV 4. Da ist, was jetzt Spiele angeht, da ist alles schiefgelaufen, was schieflaufen kann.
Drei?
Nee, der Dreier kann ja noch nichts. Der bekommt jetzt ja die TV-App, aber der hat ja noch keinen App-Store und nichts. Das muss schon der Vierer gewesen sein. Vierer
war der Dicke. Ach so, ja, nicht 4K, ja. 4.
Ja, ja, genau. Ja. Der heißt ja jetzt Apple TV HD.
Ja, umbenannt worden, weil alles andere jetzt auch Apple TV
heißt. Heißt ja alles Apple TV.
Watch Apple TV. Service und die App Apple und das TV. Gerät. Und ja.
Das war ja jetzt schon ziemlich konfus mit dem Apple TV auf Apple TV und die TV-App, die Apple TV-App auf Apple TV heißt.
Mit der du dann Apple TV Plus schauen kannst.
Da gibt es super Support-Dokumente, wo das so erklärt wird. Installier, nimm Apple TV-App, öffne die Apple TV-App auf Apple TV und dann in der TV-App auf Apple TV kannst du dann auch das und das machen. Auf der anderen Seite, ich meine, die TV-App zu nennen, ist wahrscheinlich nicht so dumm gewesen. Und wenn die jetzt halt einfach auf einem anderen Fernseher auch auftaucht, dann ergibt das ja ein bisschen mehr Sinn. Ja, weil dann ist es ist halt einfach Apple TV und der Dienst heißt ja auch so, das ist ja durchaus sinnvoll. Es ist halt bloß Käse, sobald du den Apple TV als Hardware-Produkt dann noch mit reinnimmst, dann wird es halt konfus. Aber wenn du dir vorstellst, du hast jetzt halt irgendeinen Sony-Fernseher und auf dem gibt es halt auch einfach eine Apple TV-App und die bietet halt dann noch einen Streaming-Dienst an, der auch Apple TV Plus heißt, dann denke ich, ist es nicht allzu verwirrend.
Ja, also der Charlton Smith hat mal gegraben und der ungewohnte Zurückhaltung, aber er sagt, er hat den Beweis gefunden und wir glauben ihm mal, dass also iTunes diesen Herbst hops geht.
Ja, also was halt hops geht, heißt, also
es liegt
würde ich
krank,
mal...
Es liegt krank in der Ecke, es geht noch, aber niemand soll da mal hingucken.
So. Ja, ich meine, da soll eigentlich schon relativ lange niemand mehr allzu genau hinschauen. Aber ich glaube auch, dass der Punkt ist ja jetzt gekommen. Also die TV-App ist ja schon der erste Schritt. Die ist ja auch schon für den Mac angekündigt. Also bei der gibt's ja schon praktisch die offizielle, wenn du so willst, offizielle Bestätigung. Ab Herbst gibt's eine TV-App für den Mac. Das heißt, diese Komponente von iTunes ist ab Herbst schon überflüssig. Den App Store haben sie sowieso schon rausgeworfen. Das hat Apple ja bereits selbst getan. Und wenn sie jetzt noch Musik und Podcasts hinterher schieben, dann bleibt natürlich nicht mehr viel übrig, was iTunes da noch ausmachen soll. Ist natürlich, die spannende Frage ist halt, was ist dann diese Musik-App für den Mac? Also ich meine, sieht die praktisch aus wie eine aufgezogene, hochskalierte iOS-Musik-App und hat halt Apple Music integriert, ist aber auch noch ein bisschen eine normale Musik-App oder ist sie halt einfach nur noch eine Streaming-App mit Offline-Komponente? Ich meine, die Leute, die iTunes immer noch aktiv nutzen, haben ja einen ganz anderen Ansatz wahrscheinlich, was ihre Bibliothek und die Pflege ihrer Bibliothek angeht und was sie damit machen wollen angeht. Ich glaube nicht, dass du diese Leute mit einer Apple Music App, wenn du so willst, abholen kannst, die von iOS auf Mac portiert wird. Die kann das ja nicht bedienen.
Und wie, also ich habe jetzt mal eine Weile Vollzeit die Podcast-App auf dem iPhone benutzt von Apple, die Apple Podcast-App, und die hat schon auch ihre Probleme. Ich sehe schon, was die Leute meinen, wenn sie sagen, so die kann man nicht wirklich ernsthaft benutzen, wenn man so Podcast-Power-User ist. Mhm. Und das ist ja auch ein bisschen ärmlich so. Ja, also, und wie viel Superenergie steckt Apple dann rein, diese Podcast-App, die auf dem iPhone so, naja, funktioniert, auf dem iPad habe ich es jetzt gar nicht erst ausprobiert, die dann auf den Mac wieder zu bringen. Also früher war ja der Podcast-Support in iTunes sehr wichtig, weil damit hast du die Podcasts aus dem Netz runtergeladen und dann auf deinen iPod rüber synchronisiert. Mhm. Die Älteren unter euch werden sich erinnern. Aber wenn jetzt der über die drei Geräte das gesynkt werden muss und ich glaube, das ist dazu verurteilt, dass zum Beispiel die neue Podcast-App für macOS, dass die auch sehr dünn wird von der wirklich, Anstrengung, die wirklich, Apple da reinsteckt.
Ja. Naja, ich meine, du siehst ja die Mühe, die sie jetzt schon in die vier Apps gesteckt haben.
Also keine.
In 10.14 gelandet. Ja, ist nicht so riesig gewesen. Also ich meine, sie sind halt da, das kann man sagen. Und man kann froh sein, dass man die Home-App hat auf dem Mac. Ich bin froh, dass diese Home-App da ist, aber die ist natürlich vielleicht nicht ein Grauen, aber glorreich ist die nicht. Und es ist auch keine ernsthafte Mac-App.
Ja, ich meine, du kannst dich auch freuen, dass du Fußpilz hast, dann hast du zwei Lebewesen in deinen Schuhen.
Ja, es gibt viele,
okay, ja,
viele positive Ansätze an vielen Dingen.
Ja, der Tim Cook hat doch mal sich ein bisschen über Android-Tablets lustig gemacht, weil die nur aufgepustete Versionen ihrer Telefon-Apps anzeigen. Ist das dann besser, wenn Apple das selber auf dem Mac macht? Also aus Apples Sicht ja, weil Apple macht es selber. Aber sie müssen schon auch, also ich meine, Marzipan-Apps laufen. Und das haben wir jetzt auch demonstriert gesehen, wie man eben mit dieser Marzipanify, mit diesem Software-Stunt, dass man seine iOS-Apps auf dem Mac laufen lassen kann. Aber das ist ja nicht das Ende der Geschichte. Also das muss ja diesen Schritt weitergehen, wie man eine mobile App auf macOS sinnvoll macht. Die Antwort haben sie noch nicht gegeben.
Ja, der Juni bringt hoffentlich viele von diesen Antworten. Manche wahrscheinlich nicht, aber
klar.
Er sollte den ganzen Berg bringen.
Was meinst du denn, Basti? Hat Apple einen Berg von Antworten für uns? Oder nur Strohhalme?
Also ich glaube schon, dass sie da insgesamt eine Strategie haben, wie man das macht, dass es da vernünftige Human Interface Guidelines geben wird und so weiter und so fort.
Aber an die hält sich ja niemand.
Ja gut, aber da kann jetzt auch wieder niemand was für. Was sollen sie denn tun? Sie sagen, nee.
Inklusive Apple selbst.
Ja gut, die sind da natürlich speziell und für die gilt es ja alles nicht. Aber manchmal halten sie sich doch dran.
Naja. Schauen wir mal, wird spannend. Leo traurig, Inbox tot.
Ja, also ich meine, ich wusste ja, dass das Ende kommt, aber ich hatte die App, ich kann mich nicht entsinnen, dass mich die App in irgendeiner Form darauf hingewiesen hätte, bis dann eines Tages einfach beim Öffnen da stand, er ist jetzt tot. öffne mal Gmail.
Und die Gmail-App sagt gleichzeitig, ey, Gmail-Geburtstag, voll gut.
Also es gab definitiv Nutzer, die wohl einen Hinweis bekommen haben, endet am so und so vielten April.
Ich bekommen habe.
Ja, also es gab definitiv, muss es Hinweise gegeben haben. Und ich kann aber genauso sicher sagen, dass ich als jemand, der diese die tagtäglich genutzt habe, die Inbox-App, dass ich einfach keinerlei Hinweis darauf bekommen habe. Oder der muss so seltsam versteckt gewesen sein, dass ich ihn tatsächlich übersehen habe.
Ich war's eine E-Mail und die wurde direkt wegsortiert in Inbox.
Sag mir nochmal, was Inbox getan hat, was du so gut fandest.
Ja, also ich meine, Inbox hatte so ein paar Grundansätze, die natürlich, also erstmal muss man sagen, viele der Konzepte von Inbox sind inzwischen auch in die Gmail-App eingeflossen. Die waren ursprünglich nicht unbedingt da, aber die sind im Laufe der Zeit eingeflossen. Also viele Elemente sind bereits hinübergerettet worden. Also das heißt, Ja, also ich weiß nicht mehr, wie viel von zum Beispiel von den Wischgesten halt die offizielle Gmail App am Anfang hatte. Also einfach was zurückstellen von E-Mails angeht und halt schnell wegwischen. Da weiß ich nicht mehr genau, wie der Status zu Beginn war. Aber Inbox hatte halt auch, also hatte natürlich alles an Wischgesten, um verschiedene Sachen zu machen, die du auch anpassen konntest, was du dann links wischen, rechts wischen und so weiter, was jeweils mit der E-Mail passiert. Plus halt die ganzen automatischen Kategorisierungen und die hatten so eine ganze, das ist, glaube ich, fehlt auch in Gmail immer noch, die hatten so eine ganze so eine Reiseansicht praktisch. Wenn du Buchungsbestätigungen und so weiter hattest, hat da Google sein Google Voodoo gemacht und hat dir praktisch so eine eigene Reiseansicht mit einer Übersicht mit deinen Reisedaten und Hotelbuchungen und alles und dem ganzen Krempel, den sie da noch drumherum gepackt haben. Und ich glaube, das ist so in Gmail nicht vorhanden. Also das war, ich meine, das wäre in irgendeinem anderen Google-Produkt wäre es mit drin, Trips. Aber ja, da irgendwo ist es, also es existiert, diese Funktion existiert auch irgendwo anders, aber die war halt in Inbox, fand ich einfach relativ passend und sinnvoll integriert, weil ich meine, man natürlich diese Buchungsbestätigung meistens halt in seinen E-Mails ja schon mal drin hat und das war halt auch so ein Element. Dazu kam natürlich, dass Google Inbox einfach völlig werbefrei war in sein ganzes Lebenszeit über, was einfach super angenehm ist, weil du hast halt nicht diesen Schmodder in deiner Inbox mit irgendwelchen Hinweisen auf Kauf irgendwas.
Da ist und Werbung. Wo ist Werbung?
In der Gmail-App. Nö. Ist Werbung.
Was?
Ja, nö. Natürlich.
Nie gesehen.
Ich auch bei nicht. Mir, die Gmail-App ist bei mir voller Werbung.
Wo? Wieso hat mein Account dieses Flag nicht?
Weiß nicht, kommt bei euch sicher. So wie Instagram. Kommt früher oder später.
Vielleicht, weil ich so viele Ungelesene habe.
Ja, da hat es aufgegeben. Da hat er gesagt, wir brauchen auch keine Werbung mehr einblenden.
Liegt es vielleicht an G Suite-Account? Du hast einen normalen Gmail-Account?
Ich habe einen normalen Gmail-Account drin, ja.
Ja, habe ich auch.
Ja, ja, aber du hast sicher auch den G Suite-Account drin.
Ich habe beide drin, ja.
Ja, ich auch.
Ich habe nur einen normalen drin, ja.
Ja.
Ich habe auch noch nie Werbung gesehen drin. Hm. Also Werbe-E-Mails sicher schon mal, aber die. Also
nee, ich meine wirklich Werbung, die praktisch Teil der Inbox ist.
Nee, ich sehe in der Webansicht, sehe ich in dem normalen Gmail-Account manchmal oben eine Anzeige drüber, genau. Aber meistens nicht. Also ganz selten, dass ich da mal eine sehe und die ist meistens auch total daneben. Also so völlig, völlig irgendwie Blödsinn.
Ja.
Und in der App, glaube ich, sehe ich da nie was. Also
das Prinzip ist das gleiche in der App, wie du gerade gesagt hast, wie aus dem Web auch, dass du halt praktisch einfach eine so eine Zeile, die ein bisschen aussieht wie eine E-Mail, aber man kann es schon unterscheiden, halt ein Werbeschreiben oben drüber gepackt wird praktisch.
Mhm. Okay, ja. Wild.
Mhm. Okay, nun die ist natürlich jetzt hinüber. Was hat Google gerade noch abgedreht? Da war noch irgendwas.
Ja, Google Plus natürlich. Ja.
Das Ding.
Das ist auch schon fast wieder entfallen.
Das ist eine gute Frage eigentlich, ob meine Google Plus, das hat ja irgendwie so manche Brand-Accounts sind ja noch irgendwie am Leben geblieben.
Okay.
Und ich hatte ja diesen Bits und so. Nee, Google Plus is no longer available for consumer and brand accounts.
Okay.
Aber für wen noch? Für wen ist es noch da? Google Plus for G Suite will continue. Das habe ich aber nicht.
Das kannst du als internes.
Facebook Workplace benutzen.
Okay.
Gut, du kannst dich auch irgendwie ab und zu mit einem Brett auf den Kopf hauen, aber.
Ja, das sollte ich gehen, ja.
Nee, aber ich hatte mal das Problem, ich wollte einen falschen Google Maps-Eintrag entfernen und hat er gesagt, hier, das löscht aber auch deinen Google Plus-Account.
Mhm.
Ist das mein ganzer Account oder nur mein Google Plus-Seitending?
Okay.
Habe ich es nicht gemacht. Und Google Plus war auch schon so lange tot, es stört ja niemanden mehr. Also außer die Leute, die versucht haben, das noch zu archivieren und dann hat sie Google weggeblockt.
Ja, das war schon ein sehr unrühmliches Ende dann gewesen, letztlich. Aber ich meine, es ist sinnvoll, dass sie das ja überhaupt abgesägt haben. Das war ja wirklich, wirklich mehr oder weniger tot.
Ja.
Vielleicht mit Ausnahme irgendwelcher kleinen Communities, die das noch genutzt haben.
Jetzt in ein paar Tagen startet die letzte Staffel Game of Thrones. glaube ich. Und ja. was ist der empfohlene Weg, das in Deutschland zu konsumieren, wenn man das möchte?
Also der App Store teilt mir mit, dass ich mir entweder Sky runterladen soll oder es im iTunes Store kaufen soll.
Da fällt die Wahl leicht.
Ja, ich weiß nicht genau. Also sie fällt leicht, keins von beiden zu benutzen.
Sondern ist es bei Amazon? Weil letztes Mal habe ich es dann wegen der Bildqualität auf Sky, habe ich es dann auf Amazon gekauft.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Amazon dann nicht mit reinnimmt als Kaufversion. Es wäre ja komisch. Ich glaube, wenn es iTunes hat, wird es auch Amazon haben. Ich habe nur gesehen, der App Store hat halt so ein Special oder so eine
Story
über Game of Thrones und die wird begleitet von halt zwei großen Sky-Icons und einem iTunes-Store-Icon. Und dann kaum macht man diese Story auf und wenn man nicht aufmerksam oben die Einleitung liest, dann wird man natürlich sofort hardcore gespoilert. Also bitte aufpassen, wer nicht jetzt schon die letzten, wie viele Staffeln waren es? Sieben. Wer die noch nicht geschaut hat, vor allem auch wirklich so bis zur Ende siebte, der sollte diese Story nicht lesen.
Aber er spoilert nur die siebte, nicht die achte.
Also er spoilert mindestens die siebte, wenn nicht auch ältere. Aber er spoilert natürlich nicht nach vorne, weil sonst...
Ja gut, aber das hat ja Netflix auch drauf, nach vorne zu spoilern.
Sonst käme ja irgendein Drache vorbei.
Mit diesem autoplayenden Trailer, der dir irgendwelche Sachen aus Staffel 3 zeigt.
Ja, Netflix ist da ja schlimm mit den Trailern, klar. Ja. Mhm. Okay. Aber im App Store war ich nicht drauf vorbereitet auf Game of Thrones Spoiler. Weiß auch nicht warum, vielleicht bin ich da, hab nicht aufgepasst. Ich wurde auch nicht gespoilert, ich war nur erstaunt, dass sie das gemacht haben.
Hat denn HBO außer Game of Thrones noch irgendwie einen Superhit jetzt auf Lager, der da noch so weiterläuft? Oder war es das jetzt erstmal?
Also HBO ist ein bisschen schwer. Also Superhits ist bei HBO sind im Moment relativ knapp gesät. Also sie haben natürlich immer noch sehr schönes und gutes Zeug, aber Superhits gibt es jetzt außer, ich meine, Westworld rangiert irgendwo noch in der Liga ein bisschen, aber die zweite Staffel war recht schwach und soll ja einfach weitergehen. Schauen wir mal, was sie da noch hinterherfahren. Aber das ist trotzdem, also ich meine, auf dem Niveau, oder was heißt auf dem Niveau oder auf dem Spektakel von Game of Thrones, auf der Ebene läuft natürlich nicht viel. Und Game of Thrones hat es halt vor allem geschafft, was wirklich extrem beeindruckend ist, halt ein dieses Fantasy und diese Art von Genre halt auch in der TV-Serien-Adaption praktisch zu so einem Massenphänomen gemacht. Also ich meine, Fantasy-Filme, weil Spielfilmen kennen wir das ja, dass das durchaus funktioniert, aber bei TV-Serien, ich meine, aus diesem Genre gibt es eigentlich nichts, was so abgehoben wäre. Also sowohl was einfach die Menge an Fans oder Zuschauern angeht, oder aber auch auf der anderen Seite halt das Kritikerlob. Also ich meine, Game of Thrones hat so von allen Seiten abgesahnt.
Ich kenne jemanden, ist schon beeindruckend. Eine Bekannte, die hasst Game of Thrones, hat aber
ja, sehr gut.
Hat aber nicht einmal eine einzige Folge angeschaut. Aber sie hasst sehr gut. Und sie ist auch nicht bereit dazu, Game of Thrones anzuschauen, ist egal gut. Wie gut das ist, weil sie war mal im Urlaub in Spanien, Madrid möglicherweise, um dort die Burg anzuschauen. Mhm. Und in der Woche hat Game of Thrones dort gedreht, die Burg war gesperrt. Mhm. Das ist bis heute sauer.
Ja, zu Recht. Das ist das Letzte.
Ja, ist gut.
Und wollt ihr irgendjemand zeigen, hier so, da, das ist die Folge, wo irgendwie, wo sie in der Burg rumlaufen. Also, will ich nicht sehen. Ich war dort, ich wollte dort sehen.
Ja, sehr gut.
Und mit der haben sie sich verscherzt. Also,
ja, gut. Da ist nichts mehr zu holen. Nee. Ja, gut. Ich finde es gut, popkulturelle Phänomene einfach anlasslos zu hassen. Finde ich gut, aber in dem Fall besteht ja ein Hass aus gegebenem Grund. Also das ist eigentlich schon viel zu begründet und rational begründete Abneigung gegen Game of Thrones.
Ja, aber Urlaub versaut ist ja ein super...
Ja, eben. Wenn man ja viele andere Sachen einfach so ablehnen kann, grundsätzlich. aus dem Bauch heraus. Also in Deutschland, wenn du streamen willst, ist halt einfach, bleibt dir nur der Ausweg halt zu HBO also HBO Now halt USA rüber zu gehen mit VPN oder irgendeinem DNS-Proxy. Das wäre die eine Variante. Und die andere Variante ist halt zu versuchen, HBO Nordic irgendwie sich wieder zu angeln, aber mit der Problematik, über die wir ja vor ein paar Folgen mal diskutiert haben, dass zumindest als ich das letzte Mal es probiert habe, sie keine bei Neuanmeldung oder Wiederanmeldung keine deutschen Kreditkarten mehr akzeptiert haben, was halt früher perfekt funktioniert hat. Weiß nicht, ob das nur ein zwischenzeitlicher Fehler war. Ich befürchte nein. Das heißt also, wer will, kann es ja einfach nochmal ausprobieren. Sich bei HBO Nordic, man muss sich halt für die Anmeldung, muss man natürlich mit dem VPN machen und so tun, als wenn man irgendwo in Schweden oder bei Alex in Finnland, würde man bei Alex in Finnland sitzen. Aber die deutsche Kreditkarte wird halt einfach nicht akzeptiert. Und damit war halt dieses schöne Schlupfloch, einfach HBO Nordic zu schauen, was du halt ansonsten einfach auch ohne VPN und alles dann normal in Deutschland schauen kannst, weil halt EU und kein Geoblocking und musst halt deinen Streamingdienst mitnehmen können in den Urlaub. Das hat halt super funktioniert. Aber geht halt nur, wenn du irgendeine Form von Karte hast oder irgendwie halt Verwandtschaft in Schweden sitzen hast, die eine schwedische Kreditkarte haben.
Was ist denn jetzt eigentlich mit Netflix und dieser EU-Regelung, dass du überall so streamen können sollst wie zu Hause? Bisher war es ja so, dass du, wenn du nach Frankreich gefahren bist mit deinem deutschen Netflix-Account, dann hast du dort das französische Angebot gesehen. Mhm. Das heißt, auf einmal sind deine deutschen Anke Engelke-Serien weg.
Das ist fantastisch.
Das ist jetzt kein Schaden, aber ist das noch so oder man weiß es nicht.
Also ich weiß es nicht. Ich hab's auch, kann mich jetzt nicht erinnern, das in so den letzten Jahr mal ausprobiert zu haben, was da passiert eigentlich irgendwie in so EU-Umländern. Das ist eine gute Frage, weiß nicht. Kann dir vielleicht ein Hörer beantworten, was passiert im Moment, wenn du mit deinem Netflix-Account nach Italien fährst und nach Frankreich? Ja. Das wird man ja schnell bemerken dann, ob da die Auswahl sich so stark ändert.
Ja, also das war zumindest mal so, aber seit der Regelung war ich, glaube ich, nicht im EU-Ausland. Aber gut, jedenfalls nicht mit, wo ich Netflix geschaut hätte. Okay, Bits und So kommt heute mit freundlicher Unterstützung von Jimdo. Brauchst du Website, gehst du Jimdo. Ihr könnt dort eine Website aus dem Baukasten rauslassen, entweder über eine Vorlage. Vorlagen gibt es für allerlei Anlässe, für Firmen, für Hochzeiten, für Fotografen, für Sachen.
Ja, alles Mögliche.
Ihr müsst das aber nicht jetzt in dieser Kategorie benutzen, wenn ihr sowieso irgendwie auch andere schöne Fotos oder Galerien oder Zeug habt, ihr alles als Blöcke, die ihr dort in die Seiten reinkleben könnt. Ihr könnt dort einen Blog reinschreiben, ihr könnt dort die Social Plugins benutzen, ohne dass ihr jetzt Plugins verwenden müsstet, sondern wird halt dort aus irgendeinem sozialen Netzwerk dann reingekippt. Ihr könnt über den Chatbot eine ganz einfache Seite zusammenklöppeln, der fragt euch drei Sachen: wie heißt das Ding, welche Farbe soll das haben, wie ist dein Instagram-Account und fertig ist das. Das läuft, ohne dass ihr da was dazu tut, außer im Monat eure zum Beispiel 4 Euro einzuwerfen. Mhm. Gutscheincode ist Bits und So. Ihr geht auf de.jimdo.com/Bits und So für 20% Rabatt. Und da könnt ihr mit Jimdo Pro, Jimdo Business den Shop drin haben. Der Shop ist rechtssicher nach deutschem Recht, weil made in Germany. Und damit lassen sich einfache Dinge verkaufen. Die geben euch dann am Ende die Daten raus für die Paketlabels und Versand und Zeug. Das könnt ihr dann für einfache Dinge ganz einfach selber abwickeln. Und müsst euch selber um den Quatsch nicht kümmern. Und das ist, glaube ich, diesen kleinen Preis im Monat sehr deutlich wert. Herzlichen Dank für die Unterstützung an Jimdo. Ich habe eine App wieder entdeckt, die hier mal installiert war. Und zwar die Picks für heute. Ich habe eine App, die heißt Don't Call Me.
Die habe ich auch.
Du gehst einfach nie ran. Oder hast du die App?
Nein. War nur ein dummer Witz.
Das ist eine Möglichkeit. Man stellt einfach sein Telefon auf Do Not Disturb und geht nie ran.
Ja,
das genau. Ist eine das sehr ist gute, Taktik. Sehr gute Taktik. Mhm. Verstehe ich auch. Mhm. Aber manchmal, also meistens, mich rufen relativ wenig Leute an. Mhm. Relativ wenig Leute haben meine Nummer und die meisten, die wissen es auch besser, als mich einfach anzurufen.
Ja, das ist richtig.
Ja. Also ich wüsste nicht, ob Leo mich schon mal angerufen hat. Wahrscheinlich nicht.
Ja, nee, ergibt ja auch keinen Sinn.
Nee, wieso auch?
Ja.
Aber dann hat man trotzdem manchmal solche Situationen, wo eine Firma meint, sie müsste einen jetzt den ganzen Tag 5-mal anrufen, gerne, wenn man irgendwo gekündigt hat. So, Telekom gekündigt, es prasseln die Anrufe auf einen ein. So, hey, wieso hast du denn gekündigt? Ja, weil ihr scheiße seid. Aber wäre es nicht besser, wenn wir noch billiger wären? Ja, aber ihr seid dann immer noch scheiße. Also was?
Ja.
Und eine Möglichkeit, wie man das dann machen kann, ist im iPhone zu sagen, diese Nummer blockieren. Und dann klingelt das Telefon nicht mehr.
Ja, die Telekom-Nummer ist da drin bei mir, diese Blockierliste, ja.
So, oder jetzt hat die Telekom natürlich viele Nummern, denen aus sie anrufen kann.
Ja.
Und manche Callcenter, zum Beispiel O2 auch, hat so quasi ein ganzes Ortsnetz, aus dem die Spam-Anrufe kommen. Mhm. Und jetzt kannst du mit dieser App, Don't Call Me, kannst du quasi eine Wildcard-Sperrliste machen. Das heißt, du sagst, alle Anrufe von, oder wenn du alle Berliner nicht magst, zum Beispiel.
Ich kenne das Problem, ja.
So irrationaler Hass auf Berliner oder sowas. Oder im Fall von Basti Essen, oder was war das?
Bananen, immer mit Bananen anrufen.
Genau, also nimmst du die Vorwahl von Bananenhausen.
Ja.
Sagst irgendwie 01234. Und dann quasi Sternchen, also machst du einen Nummernbereich, von dem aus dich niemand anrufen soll. Mhm. Also machst den Nummernbereich 01234100000 bis 01234999999. Mhm. Und aus diesem Nummernbereich hast du dann einen Kontakt, der heißt irgendwie Spam von O2 und der klingelt dann nicht mehr.
Mhm. Schick.
Ich habe das mal probiert und es hat nicht funktioniert, aber ich glaube, man muss das ausprobieren, wie er das Nummernformat haben will. Also ich glaube, du kannst nicht sagen 030 Stern will ich nicht haben, sondern musst sagen 030, dann eine Nummer und dann auch irgendwie beachten, wie viele Stellen die haben kann.
Mhm.
Also du musst es ist ein bisschen nicht rund, aber wenn du es erstmal geschafft hast, den Nummernbereich, den du nicht mehr haben willst, zu definieren, dann hört dein iPhone auf zu klingeln, wenn da jemand aus diesem Nummernbereich anruft. Oder, was auch beliebt ist, sind ja diese Ping-Calls, wo dich jemand aus Afrika anruft und dann hofft, dass du zurückrufst. Da kannst du auch sagen, wenn du das zweimal bekommen hast aus Timbuktu, dann sagst du halt hier Landesvorwahl Timbuktu und alles dahinter, weg damit.
Mhm.
Sowas kannst du dann machen. Also wenn dich einer anfängt zu nerven und du hast nicht die Möglichkeit, die einzelne Nummer zu sperren auf iPhone-Ebene, weil der von verschiedenen Nummern anruft, dann kannst du mit dieser Don't Call Me-App, die ist gratis, so eine systemweite Sperrliste für Nummernbereiche irgendwie anlegen. Es ist nicht besonders schön, es ist nicht intuitiv, aber wenn man mal den Nummernbereich richtig belegt hat, dann geht's schon.
Ja.
Und kann man auch so, das geht schon auch mit Do Not Disturb, dass du sagen kannst, nur Kontakte sollen klingeln.
Ja.
Ja. Und dann ist auch schon viel erledigt. Leo ist stumm.
Stumm. Leo, stumm.
Wirklich stumm?
Ja.
Ja. Das ist eine komische Verstummung.
Was hast du gesagt?
nee, ich habe das nur bekräftigt. Das ist mit Do Not Disturb und also nicht stören und plus Adressliste, also als Kontaktliste zulassen, dass da wahrscheinlich der sinnvollste Weg ist, um sich da einiges vom Hals zu schaffen und auf der anderen Seite halt dann die Anrufe doch noch durchzulassen, wo die Chance besteht, dass man tatsächlich auch dran gehen möchte.
Die Amerikaner haben ja da offensichtlich viel größere Probleme mit so Spam-Anrufen, weil die Nummern sind viel zu kurz, viel zu viele Amerikaner. Das heißt, Nummern werden viel schneller recycelt. Das heißt, du bekommst zum einen in den USA sehr viel mehr Anrufe, die nicht für dich gedacht sind, von Leuten, die das nicht mitbekommen haben, dass jemand die Nummer gewechselt hat. Und zum anderen einfach durch die Tatsache, dass der Empfänger des Anrufs bezahlt im Handynetz, großer Anreiz für Spammer, da einfach Leute irgendwie zu belästigen.
Apropos unbeabsichtigte Anrufe, unbeabsichtigte Kommunikationsaufnahme. Ich falle ja auch in diese, ich weiß nicht, ob wir uns da jemals so unterhalten haben, ich falle auch in diese Kategorie der Leute, die ziemlich konstant E-Mails bekommen, die nicht für mich gedacht sind. Und ich verstehe einfach nach wie vor nicht, wie Leute irrtümlich meine E-Mail-Adresse benutzen können. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Aber Leute benutzen die, um sich irgendwo anzumelden, Support-Hotlines zu kontaktieren, irgendwie Deals zu schneidern, sich mit ihrer Bank auszutauschen. Wie kann das denn passieren?
Naja, Gmail ist halt, Gmail ist so riesig, so viele Accounts, was 1,5 Milliarden Accounts, ja. Und da sind nur so viele ASCII-Zeichen vorne dran.
Ja, ja? Schon.
Und
ja,
ich bekomme sehr viele E-Mails für irgendwelche Hetzels, ja. Ja, irgendwelche Hetzels, der eine hat sich neulich ein Fitbit gekauft und hat sich da vertippt. Ich bekomme irgendwelche Notifications für immer noch von der gleichen Bibliothek, wo vor 10 Jahren irgendein Hetzel in den USA mal sein Buch nicht zurückgebracht hat. Seitdem bekomme ich den Newsletter von dieser scheiß Bibliothek.
Ja, ist gut.
Und das ist, hier. Brooks Memorial Library aus. Mhm. Von wo? Man weiß es nicht. Kein Abmeldebutton. Aus Brattleboro, Vermont.
Natürlich.
Brattleboro.
Sicher
Brattleboro.
Schön da, oder?
Geht ja, so.
Also, genauso diese Kackdeppen, die da überzeugen sind. Schlingel@gmail.com, es gehört sicher mir. Und da melde ich mich jetzt, weißt du dann so, oh, dein Account bei knuddels.de läuft bald ab. So, ja, wirklich jetzt?
Okay. Also ich bin nicht allein davon.
Nein. Und die wildesten Seitensprung-Websites, liebe Schlingels, die Seitensprung-Websites benutzt ihr, ich hasse euch.
Das bist doch du selber.
Ja, klar, natürlich. Ich habe eigentlich sonst nichts zu tun.
Nee, vor allem würdest du dich auf der Seitensprung-Website doch nicht mit dem Namen anmelden.
Natürlich nicht.
Hier der E-Mail-Dienstleister, wo diese Brooks Memorial Library aus Brattleboro, Vermont den E-Mail-Service bezieht, die heißt Constant Contact.
Ja.
Es stimmt, ist constant. Seit
10 Jahren, immer derselbe Kontakt.
Okay, ich klicke jetzt mal zum 17.000. Mal bei Unsubscribe. This will stop all emails from Brooks Memorial Library. Jawohl, bitte, danke. I never signed up for your emails. Give fort. Thank you. Your comments have been recorded.
Your comments have been recorded.
Ja. Das Lustige ist, du kannst ja diese Leute auch nicht erreichen. Du kannst ja nicht an deine eigene E-Mail schreiben. Das macht das Ganze ziemlich absurd.
Ja. Gut. Leo, was hast du denn?
Ich wollte nur nochmal einen alten Bekannten bieten, die Kurzbefehle-App. Mir ist gerade nochmal einfach über den Weg gelaufen. Ich hatte noch nicht so viele konkrete Sachen, wo ich gedacht habe, jetzt muss ich mir selbst mal einen Kurzbefehl schneiden. Es gibt ja inzwischen einen ganzen Berg an Seiten, die Shortcuts zur Verfügung stellen, bei denen sich schon andere die Mühe gemacht haben. Da sind sinnvolle Sachen dabei, weniger sinnvolle Sachen dabei, unter Umständen auch einfach mal etwas, was extrem halt man brauchen kann, muss man ein bisschen Suche investieren. Ich brauchte was ganz Simples, was ich mir auch in 2 Minuten selbst mit der Kurzbefehle-App zusammenschneidern konnte, nämlich einfach einen Kurzbefehl, um WLAN und Bluetooth auszuschalten. Und zwar nicht aus irgendwie Sorge um Tracking oder ähnliches, wofür man das ja auch durchaus mal abschalten möchte vielleicht, sondern ich habe das sehr spezifische Problem oder Anführungszeichen Problem, dass wenn ich mit der Apple Watch laufen gehe, ich nicht möchte, dass die Apple Watch mit dem iPhone funkt, weil ich habe ja das iPhone dabei, weil ich möchte nicht wie Basti sein, der mit irgendwelchen U-Boot-Kameras durch die Gegend rennen muss, sondern ich habe halt mein iPhone dabei, um Fotos zu machen.
Das ist doch komplett falsch.
Ja, aber
ich hatte die U-Boot-Kamera heute wieder dabei, das war sehr gut.
Ja, sehr gut. Aber das Problem ist ja, dass das iPhone, wenn das iPhone mit der Watch Funkkontakt hat, dann irritiert es deren GPS-Aufzeichnung, weil das iPhone sich einmischt und sein eigenes GPS-Informationen da mit reinpacken möchte, und das will ich nicht, sondern ich will pures Watch, das gute Watch-GPS will ich und nicht das böse iPhone-GPS. Also muss ich die Kontaktaufnahme zwischen iPhone und Uhr blockieren, um mit dem Telefon aber erreichbar zu bleiben, bleibt halt Mobilfunk an.
Können wir das kurz festhalten, dass das wirklich traurig ist, dass es nötig ist?
Das ist super traurig. Gut. Das können wir festhalten. Das ist hochgradig frustrierend. Ich verstehe auch nicht, warum Apple das macht, das immer noch. Also ich verstehe, warum sie es früher gemacht haben natürlich, ja, und dass es sinnvoll sein kann, vor allem bevor die Uhren GPS-Modul hatte, war das sehr sinnvoll. Und es kann auch jetzt noch sinnvoll sein, weil es halt unter Umständen Akku spart. Aber in dem Moment, in dem du halt in einem praktisch Sportmodus bist oder Trainingsaufzeichnungsmodus bist, ist es halt totaler Käse, dass die Uhr sich ihr GPS-Informationen vom iPhone schnappt, die halt zu 90% immer die schlechteren sind, weil das iPhone in den allermeisten Fällen halt irgendwo in der Tasche steckt und nicht irgendwie, ja gut, außer du hast halt am Oberarm geschnallt oder sowas, aber das wird schon auch der Fall sein manchmal, aber das ist einfach haarsträubend, weil die Uhr hat einfach inzwischen, also zumindest mal jetzt seit der Vierer, das GPS, die GPS-Track, die macht immer noch so ein bisschen Smoothing und will so ein bisschen rundet die Tracks so ein bisschen ab, aber die hat ein extrem gutes GPS-Vermögen inzwischen entwickelt, was wirklich cool ist, aber was nur cool ist, wenn du das iPhone sehr weit von dieser Uhr weg hast oder eben WLAN und Bluetooth ausschaltest. Und daher dieser Kurzbefehl, weil ich halt einfach, wenn ich aus der Tür gehe, kann ich es halt einfach mit diesem einen Antippen im Widget, deaktiviere ich halt einfach die beiden Funkschnittstellen, und wenn ich nach Hause komme, habe ich ein zweites Widget, um die wieder zu aktivieren, und das war's. Und dann habe ich meine Ruhe während dem Lauf. Die Uhr funkt dann halt nicht, das iPhone funkt halt nicht mit rein. Ich habe das iPhone trotzdem dabei. Ich bin auch mit dem iPhone weiter erreichbar, weil ich habe mir keine LTE-Uhr gekauft. Das ist natürlich der Ausweg, der sonst der sinnvollere ist. Aber ich meine, dafür brauchst halt einen Mobilfunkvertrag. Und dann kannst du dir natürlich auch mit der eSIM und rennst halt mit der Uhr, mit der LTE-Watch, dann hast du natürlich diese ganze Problematik nicht. Wenn du aber halt eben keine LTE-Uhr hast, dann hast du diese Problematik, wenn du das iPhone mitnimmst, und deshalb meine Gegenmaßnahmen. Und ja, da ist mir nur noch mal vor Augen geführt worden, dass die Kurzbefehle-App doch immer wieder ganz nett mal für die Hinterhand sein kann, und deshalb ist das so praktisch mein Pick mit der Empfehlung, wenn man eine Apple Watch hat, die nicht eigenständig mit LTE funktioniert und man das iPhone eben dabei hat. Und selbst die LTE Watch ist, soweit ich weiß, greift auch auf die iPhone-Daten zurück, wenn man das iPhone mitnehmen würde und halt die Funkverbindung nicht unterbricht. Also insofern kann ich das nur empfehlen, wer da mit seiner Uhr aufzeichnen möchte.
Würde es nicht auch helfen, auf dem iPhone Location Services abzudrehen?
Ja, das wird wahrscheinlich auch gehen, aber das ist ist
zu einfach.
Ich frage mich, ob das irgendeine andere Auswirkung hat oder ob das iPhone dann immer noch irgendwie damit reinfunkt, weil das stimmt natürlich, theoretisch müsste mit den Location Services eigentlich auch Ruhe sein. Aber ich meine, du musst erstmal in mindestens ein Untermenü dich manövrieren, dann musst du die ausschalten, musst du nachher auch wieder dran denken, die anzuschalten. Also mir sind meine zwei Widgets, kann man diskutieren, dann unterm Strich, was wahrscheinlich schneller ist. Aber ich frage mich, ob ich bei den Location Services hätte zum Beispiel das Problem, dass ich, wenn ich Fotos mache, dann mit dem iPhone unterwegs, dass die dann kein Geotagging mehr haben.
Aber brauchst du die U-Boot-Kamera?
Ja. Ja, eben. Aber ich möchte Geotagging an meinen Fotos haben.
Aber das brauchst du doch nicht, weil du schmeißt dir doch am Schluss einfach sowieso nur auf ReLife drauf, und ReLife weiß ja anhand vom Zeitstempel, wo das Ding gemacht wurde, und damit, na, hast du es auf der Karte drauf. Also von daher ist es völlig egal.
Ja, für ReLife würden auch die U-Boot-Fotos reichen.
Ganz genau.
Das ist richtig.
Ja, wo du gerade GPS sagst, heute ist ein bedeutsamer Tag in der Geschichte von GPS. Mhm. Heute ist nämlich hier Week Number Rollover. Mhm. Und also hier GPS benutzt die Wochen, also die Anzahl der Wochen seit 1980, so wie Unix Sekunden seit 1970 benutzt. Und Wochen seit 1980 rollt halt alle 19 Jahre einmal über, wenn das eine 10-Bit-Zahl ist. Genau. Und das war 1999 so und das ist jetzt wieder so. Und Renault hat es geschafft, in Autos, die gestern ausgeliefert worden sind, das noch einzubauen.
Nee.
Und das Geile ist wirklich, du kannst ja dein AirLink aktualisieren, machst einen Stick rein und es funktioniert.
Das ist das Navi von der Zoe.
Das Navi von der Zoe zum Beispiel. lustigerweise, Phil von Clean Electric Chat hat gestern, vom Clean Electric Podcast, hat gestern wild geschimpft, weil er versucht hat, seine Software zu aktualisieren und die ist einfach, nein, mach ich nicht. Und so, andere Leute so im Clean Electric Slack haben mich direkt darauf hingewiesen, aber wahrscheinlich brickt sich gerade deine Zoe, die irgendwo in einem Lager in Frankreich steht, von selbst. Mhm. So, danke, sehr beruhigend.
Es gab doch mal einen, ich weiß nicht mehr, was das für ein Auto war. Vielleicht irgendein Toyota oder irgendein Auto. Das hat seine Sicherheitskeys erzeugt beim ersten Einschalten, als das Ding ins erste Mal in der Fabrik gebootet wird. Woher holt das seine Zufallszahl irgendwie aus dem Datum? Wie ist das Datum, wenn das Auto das erste Mal bootet? 1.1.1970.
Klar.
Alle Autos gleicher Sicherheitskey drauf.
Das ist einfach so gut.
Immer gut.
Aber hier, also, wir haben neulich gesagt, hier Zoe und Smart laufen vom gleichen Band. Nicht ganz, das ist nicht das gleiche Band, aber es steht das fast Auto nebeneinander. Ist quasi das gleiche. Also zum Beispiel der Smart und das Renault-Ding teilen sich eben das Navi, teilen sich Ladegeräte oder zumindest ähnliche Ladegeräte und Zeug. Also die sind schon mehr als nur ein bisschen verwandt. Und also hier die Website sagt inzwischen hier, bitte mit dem USB-Stick das Update durchführen. Nicht aber mit der SD-Karte.
Was machen denn jetzt völlig normale Leute, die sich jetzt ein Auto gekauft
haben? Panisch zum Renault-Händler.
Die verstehen doch vorne und hinten nicht, was los ist. Was macht denn das Navi? Das kann einfach,
das geht dann nicht
kriegt
mehr.
Einfach keine Ortung mehr.
Ja, das kriegt einfach, das funktioniert einfach nicht mehr.
Ja.
Also es kann jetzt auch sein, dass plötzlich morgen die ganzen ollen Tomtoms von der Scheibe fallen, weil sie sagen, keine Ahnung.
Ja, da wird es sicher auch welche geben, die da reingeraten, klar.
Ja. Ich wette ja. Mein Schwiegervater ruft in 2 Wochen an, wenn er irgendwo hinfahren will und sagt, ich komme nicht mehr an. Und dann sage ich, pass mal auf. Und jetzt ist wirklich der Tag gekommen, wo du dein verdammtes iPhone 10R, das du bei dir aus Hause rumliegen hast, da ist ein Navi drin. Und das ist besser als dein Dreck. Apropos, ich muss dem noch das iPhone 10R einrichten.
Wie einrichten?
Von einem alten aufs neue. Ja, das iPhone 10R liegt noch in der Schachtel.
Mhm.
Ja, nicht drüber nachdenken. Ich hatte keine Zeit.
Ja. Nee, aber das ist ja mal ganz lustig. Man kann sich mal so von AliExpress oder so, kann man sich mal so einen GPS-Empfänger besorgen, an seinen Arduino dranstecken und mal gucken, was da für Bits aus dem Weltall runterkommen. Das ist sehr nett zu sehen. Und das versteckt ja das iPhone vor einem so, was da so an interessanten Sachen drin ist. Vermutlich auf dem Android kannst du alles sehen, was da an Bits aus dem
100%.
GPS rausfällt.
Ich würde es jetzt probieren, aber wir sitzen im Keller.
Hier ist definitiv auch We Go Rollover. Hier ist immer 1980.
Ja, die Apple Watch, die versteckt das ja auch alles vor allem. Das ist auch so großer Käse, dass du das Workout startest und die Uhr tut halt so, als wüsste die exakt, wo du bist. Auch wenn sie es nicht weiß. Und das ist, ich verstehe, warum Apple das macht. Es ist halt, so ist es halt. Aber in manchen Bereichen wird es dann halt einfach, kann das auch ärgerlich dann einfach sein. Und ich meine, du musst dann nicht irgendwie anzeigen, mit wie vielen Satelliten da irgendwie dein GPS-Modul gerade Sichtkontakt hat, aber also irgendein Hinweis über Signalgenauigkeit und Standortbestimmung wäre schon ganz sinnvoll.
Ja, gut. Basti, was hast du?
So, ich habe etwas, was ihr hoffentlich einfach nie braucht oder wenn ihr es braucht, niemals was davon mitbekommt. Und das ist ein wundervoller Service, der heißt Uptime Robot. UptimeRobot.com ist, glaube ich, die Webseite von denen. Und was die tun ist, man hat irgendwie einen Webservice, irgendeine Webapplikation, eine Webseite, was man auch halt so hat, einen Blog. Und man möchte mitbekommen, bevor das die Besucher mitbekommen, dass die Webseite kaputt ist oder down ist oder was auch, dass irgendwas damit nicht stimmt. Und was man da tut, es gibt verschiedene Stufen. In der kostenlosen Stufe kann man 50 Checks machen, also 50 verschiedene Checks gleichzeitig laufen lassen, also entweder zum Beispiel 50 verschiedene Webseiten checken oder bei einer Webseite pro irgendwie 50 verschiedene Sachen abprüfen und man kann sich dann notifizieren lassen und das ist sehr, sehr schön. Also ich habe halt zum Beispiel eine Seite, da möchte ich halt zum einen wissen, geht die Seite, antwortet der Server noch auf HTTP-Requests, weil wenn nicht, dann muss ich gucken. Dann B, antwortet der Server HTTPS-Requests mit einem gültigen Zertifikat, wenn nicht, muss ich mich um das Zertifikat kümmern und Punkt 3 ist ein PHP-Skript, das was tut, was aus einer Datenbank ausliest, also was tut, antwortet und eins ist, was aus einer Datenbank ausliest und was tut und der Uptime-Robot weiß, was er bei allen drei zu erwarten hat und wenn eins von dreien fehlschlägt oder eins von vieren fehlschlägt, kriege ich eine Nachricht. Ich kann verschiedene Nachrichten bekommen, ich kann eine E-Mail bekommen, ich kann eine Slack-Nachricht bekommen, ich kann eine Microsoft Teams-Nachricht bekommen, ich kann, und das benutze ich hauptsächlich, eine Telegram-Nachricht bekommen, ich kann aber auch einen Ops-Genie-Alert bekommen oder ein Paper-Shift oder ein irgendwas. Also es so, gibt so Notification-Systeme für Leute, die auf einer Call-Rotation sind. Und ich bekomme mal Telegram-Nachrichten, weil das für mich funktioniert. Ich kann auch SMS-Pakete kaufen, dann bekomme ich SMS, je nachdem, was man halt haben möchte. Und es gibt auch eine Paid-Version, die kann noch mehr. Für mich reicht die Free-Version tatsächlich komplett aus. Die Paid-Version kostet irgendwie 4,50 im Monat, was halt auch kein Geld ist dafür, wenn man sowas ein bisschen aufwendiger haben möchte. Und das ist halt relativ lässig, weil ich halt im Zweifel vor meinem Kunden weiß oder vor meinem Besucher weiß, je nachdem, was ich halt habe, dass irgendwas nicht stimmt. Und dann mich drum kümmern oder der Person, die sich drum kümmern soll, Bescheid sagen. Und idealerweise hat die Person, die sich drum kümmern soll, das Uptime-Robot selber und weiß es halt dann vor euch, wenn sich jemand anders um eure Seite kümmert. Und das ist halt, finde ich, insgesamt relativ lässig und du kriegst sehr, sehr viel für free. Ich weiß, also wahrscheinlich gibt es halt genug Leute, die das bezahlen. Der Nachteil von der Free-Version ist, sie checken nur alle 5 Minuten. Das reicht für viele Sachen aus. Also für meine Sachen reicht mir das völlig aus. Wenn ich jetzt aber sagen muss, oh, 5 Minuten, das ist schon ein langer Zeitraum, dann bezahle ich halt die Version und dann kriege ich es, weiß ich nicht, alle in Zeiteinheit. Und das ist insgesamt ganz cool. Ich hatte verschiedene mal probiert. Es gibt eine deutsche Bude, die sowas macht, die hatte ich eine lange Zeit, die hat dann so mittelmäßig funktioniert. Amazon habe ich ausprobiert und wie sie alle heißen, Uptime Robot funktioniert für mich einfach sehr, sehr gut. Und ja.
Ich hatte mal einen Service laufen, der hat sowas Ähnliches gemacht und der hat das noch viel, viel feiner gemacht. Also der hat auch zumindest potenziell die Option gehabt, deine ganze Web-Applikation die ganze Zeit zu monitoren, so sind deine Antwortzeiten okay und läuft wirklich auch der 7. Schritt von deinem Checkout-Prozess und solche Sachen, hättest du da reinklicken können. Aber die haben sich irgendwann dazu entschieden, nur noch im Enterprise-Markt zu spielen und irgendwie so einen 4-stelligen Preis pro Monat aufzurufen. Dann habe ich gesagt, dann nicht. Aber ich weiß nicht mehr, wie sie hießen. Wie hießen die denn? Du musst aber nichts auf der Website installieren.
Wenn dir sowas wie eine Antwort, generell antwortet HTTP, antwortet HTTPS, dann brauchst du nichts, also installieren musst du sowieso nichts. Du kannst natürlich auch sagen, bitte query mir folgende Seite und wenn da folgender String drin ist, dann ist successful. Oder wenn folgender String drin ist, dann ist nicht successful. Ich habe mir halt extra Skripte da drauf gelegt, die halt bei bestimmten Queries bestimmte Antworten generieren. Also zum Beispiel bei die einen String aus einer MySQL auslesen und den zurückgeben und wenn nicht, geben sie einen Error zurück. Und das heißt, in dem Moment, wo der String zurückkommt, weiß ich, dass die Connection zu MySQL dahinter funktioniert. Und wenn sie anders gequeried werden, dann geben sie halt einen in dem PHP definierten Parameter zurück, der halt zusammengesetzt wird, dass halt PHP irgendwas processen muss, dass ich halt weiß, der PHP-Interpreter läuft.
Ja, ich habe in so ein paar virtuellen Maschinen, habe ich noch so Zeug vom jeweiligen virtuellen Maschinenanbieter laufen, also sprich DigitalOcean schreibt mir, wenn die Platte voll läuft und solches Zeug. Für solche Checks musst du halt noch zusätzlich irgendwie einen Agent installieren, der das dann auf der,
klar,
die Festplattenfüllstand ausliest und an die Wolke meldet, aber das ist nochmal ein bisschen eine andere Geschichte.
Genau, also das ist halt relativ basic, man kann sich da schon noch ein bisschen was mit bauen. Die Pro-Version kann, glaube ich, noch mehr. Und man kann sich schöne Dashboards bauen lassen, so Statusdinge, wo man sagt, was ist mein Erreichbarkeitszustand von der Applikation oder von verschiedenen Applikationen. Und das kann man dann irgendwie auch mit Leuten scheren oder irgendwo anzeigen, dass man halt einfach sagt, wie sieht da der Status aus. Ja.
Gut. Danke sehr. Dann schauen wir mal. Jetzt ist auch erstmal nichts Besonderes. Ostern sehe ich da auf dem Kalender stehen.
Ei, ei, ei.
Das ist natürlich ein großer, bedeutender Feiertag.
Ja.
Um unseren
ist das, wo der Jesus den Hasen
Heiland, den Hasen anzubeten.
Ja.
Ich hab gelesen, dass in Holland, glaube ich, wurde die Kirche des Spaghetti-Monsters jetzt wieder nicht als Religion anerkannt.
Das ist ein bisschen skandalös.
Ich finde auch. Schönen guten Abend.
Auf Wiedersehen.
Gute Nacht.